So mit auf dem Podium, ganz rechts, sitzt aus Österreich.
Sitzt mit einem Mähschrank?
Wieso stimmt das nicht? Also, das habe ich nun minutiös geplant. Also, wie soll man da noch bürokratisch arbeiten können? Na gut, ganz rechts sitzt Hans Hübner vom Chaos Computer Club. Applaus! An seiner linken Seite aus der Schweiz sitzt Umberto Anino. Habe ich das richtig ausgesprochen? Anino. Umberto Anino. Applaus! Zu meiner Linken Rena Tangens vom Fürbitz aus Deutschland. Ist doch Deutschland, ne? Bielefeld ist Deutschland, ja, auch wenn es nicht existiert. An ihrer Seite aus Österreich Robert, genannt Robby Bielmeier. Bitte? Robbe. Robbe. Nicht Robby, sondern Robbe. Stimmt, auf I ist im Frauenraum immer die Endung jetzt. Ja, ja. Babsi. Ja, ich bin Padelun, schönen guten Tag. Heute geht es wieder los mit den Big Brother Awards. Es sind jetzt einige enttäuschte Gesichter schon zu sehen. Als sie mich sahen, dachten sie sofort, das kann nicht RTL sein. Neben Heller von Sinnen würde ich niemals bestehen können. Das ist wahr. Heller von Sinnen ist klüger als ich, wie wir seit der letzten Quiz-Sendung, an der sie mitwirkte, ja alle feststellen konnten. Es geht um die Big Brother Awards. Vermutlich wird es der eine oder andere aus der Presse oder auch aus den Online-Medien, die ja mittlerweile nun auch schon fast Pressestatus errungen haben, wahrgenommen haben, dass in Deutschland ein Big Brother Award verliehen wurde. Die Cleveren unter Ihnen wissen auch, dass er letztes Jahr bereits in Österreich auch verliehen wurde. Und die ganz Cleveren wissen sogar, dass er ein Jahr vorher in England verliehen worden ist, ein Big Brother Award. Gleichzeitig mit Deutschland, dieses Jahr am 26. Oktober, wurde er wieder in Österreich und auch in der Schweiz verliehen an verschiedene Unternehmen oder Organisationen oder staatliche Institutionen, die sich besonders angestrengt darum kümmern, dass nichts, aber auch gar nichts vor ihnen geheim bleibt und schon gar nicht personenbeziehbare Daten, was man immer so persönliche Daten nannte. Personenbeziehbare Daten, also du wickst jede Nacht, das wissen jetzt mittlerweile alle, du stehst da mehr auf genagelt werden, so richtig ans Kreuz und so und machst das aber immer nur heimlich im Keller und diese junge Dame dort hinten, das soll ich nicht, okay, was zahlst du, wenn ich es nicht verrate? Na gut, aber so ähnlich wird es dann in Zukunft sein. Ich werde dann also die Möglichkeit haben, mit dem Finger irgendwo zu zeigen und bekomme dann sämtliche kleinen Informationen halt rübergereicht, so oder so ähnlich. Das ist eigentlich nichts Neues, daran wird ja schon seit vielen Jahren gearbeitet, mittlerweile sehr breitbandig. Früher waren die Computer groß und teuer. Ich habe erfahren, die erste Cray in Deutschland wurde in Stuttgart installiert und hat unglaublich viele Millionen Mark gekostet. Da bekäme man heute ganz viele Computer für, so bei Phobos, also umgerechnet Phobos-Einheiten eine ganze Menge. Aber mittlerweile kann man also seine kleinen Daten auch auf seinem eigenen Heimsystem bearbeiten. Sehr beliebt sind ja mittlerweile PlayStation 2, obwohl die noch sehr knapp sind, speziell hier im Osten von Amerika. Ja, um nicht allzu lange herumzuschwätzen, das war jetzt nur der Einstieg, weil ich dachte, amüsant zu sein, möchte ich dann doch auf den ernsten Hintergrund dieser Sache kommen, weil ich finde das und ich glaube, die Leute mit mir auf der Bühne finden das alles, ja, man kann zwar drüber lachen, aber nicht wirklich witzig, weil was da passiert, ist schlicht mehr oder weniger eigentlich nur eine Einführung von freien Menschen in die von sich frei haltenden Menschen in die Sklaverei. Und Abschaffung von Demokratie und halt möglichst gut herrschen zu können und, na gut, jeden anderen, der etwas dümmer ist als man selber, dazu benutzen, dass er für einen arbeitet und man selber nichts mehr machen muss, um es mal so kurz zu fassen. Und dagegen sind wir, glaube ich, alle allergisch, naja, zumindest auf die Variante der oder diejenige zu sein, die ausgenutzt wird. Bei der anderen Variante muss jeder für sich selber prüfen, ob er so viel Freiheitsliebe besitzt, auch anderen Freiheit zuzugestehen, aber das... Da werden wir dann sicherlich auch mit der Zeit auch noch dazu kommen. Wir haben uns überlegt, dass das Thema Datenschutz, was schon sehr lange bekannt ist, es gab in Deutschland speziell eine große Aufregung um 1984 herum, zu Zeiten des, wie nannte sich das, liebe Rena, Volkszählungs... das war 81, ne? 81 Volkszählungs, Urteils, sollte also gezählt werden und alle haben sich aufgeregt und wollten sich nicht zählen lassen mit, das war also damals Peanuts im Gegensatz zu dem, was heute jeder bei irgendwelchen komischen Preisanschreiben im Internet oder auf Papier selber abgibt. Das waren so die Zeiten, in denen so Vereine gegründet wurden wie der Chaos Computer Club, in dem man ursprünglich vor allen Dingen lernte, wie sabotiert man Computer, wie führt man Daten wieder zurück, wie zeigt man, dass Computer eigentlich scheiße sind. Und es ist dann ganz erstaunlich, mittlerweile in einer Computer-Freak-Veranstaltung zu sitzen, die der Chaos Computer Kongress früher nicht so unbedingt war, sondern wo man beides miteinander verknüpfte, sowohl die Freude am Gerät als auch dieses Schaudern am Rücken, was damit eigentlich alles möglich ist. Und mittlerweile ist dieses Schaudern so allgemein geworden, dass man das schon gar nicht mehr spürt. Und es killt schon gar nicht mehr so richtig. Und da fällt dann auch ein bisschen von den Gründen weg, warum es eigentlich diese Veranstaltung gibt. Und mir macht das sehr viel Angst. Und wir haben uns dann überlegt, wenn die Leute also auch schon aus den eigenen Reihen sich so wenig um Datenschutz kümmern, woran liegt es dann? Und dann kommt dann immer sehr schnell als erstes, ja, die Leute wissen ja gar nicht, die Leute auf der Straße, die Windows-Benutzer auf der Straße, die wissen ja gar nicht, wie schrecklich das alles ist, was man mit Computern alles Böses tun kann. Und die muss man aufklären. Wir haben herausgefunden, aufklären ist das eine, aber es redet halt trotzdem niemand drüber. Also man stelle sich das bildlich vor, jemand, eine gute Aufklärerin, geht zur Bildzeitung und sagt, ich sag euch jetzt mal, wie das geht. Und dann drucken sie sofort 15 Seiten, wie das geht und alle lesen das und sagen, Mensch, wie konnten wir nur? Und danach ist die Welt gut, so klappt es halt nicht. Und dann haben wir halt überlegt, weil es so schwierig ist, das in die Bildzeitung zu tragen, da muss das etwas krasser rüberkommen. Die positiven Beispiele klappen nicht. Ich kenne einige positive Beispiele. Ich kenne einen Menschen, der arbeitet bei einem Provider, hat seinem Chef gesagt, lieber Chef, wenn wir Logfiles mitschreiben, haben wir Performance-Einbußen. Warum sollen wir Logfiles anlegen? Logfiles können wir immer noch machen, wenn was schief läuft. Ja, seitdem arbeitet dieser Provider ohne Logfiles. Ich finde das großartig. Ja, ich sehe hier, wie Leuten die Fußnägel hoch. Um Gottes Willen, ich kann meinen Rechner nicht mehr kontrollieren. Ja, ihr wollt nämlich auch kontrollieren. Ne? Nein, man braucht es gar nicht. Man kann die Rechner so laufen lassen. Ne? Also wir haben jahrelang eine Mailbox ohne Log... Naja, ist nicht ganz wahr, aber wir haben die reingeguckt. Ja. Und das Mikro, du meinst, das dämpft? Ah, ja. Ich darf mich einfach nicht bewegen. Ich darf den Mund nicht auf und zu machen. Ich glaube, daran liegt es. Naja, wir haben also dann eines Tages das Glück gehabt, dass ein Mensch bei uns anrief und fragte, ich schreibe da gerade so einen Artikel über die Big Brother Awards in Österreich. Ach, da muss ich wieder da gucken, muss ich mich umgewöhnen. Die nämlich letztes Jahr dort vergeben wurden, nach der Idee von Simon Davis, einem Engländer, der übrigens heute leider nicht hier sein kann. Er hat irgendwie mit der Kreditkarte das Flugzeug beiseite gewunken oder so. Es ist etwas seltsam, warum er nicht hier ist. Eigentlich sollte er jetzt hier sitzen und sich freuen, dass er sowas Tolles ins Leben gerufen hat. Und wir müssen ganz neidisch ihm huldigen, weil er sowas Tolles ins Leben gerufen hat und wir das nur nachmachen. Aber er ist nicht da. Ha, Pech gehabt. Und genau, dann legen wir auch seine Namensfolie auf. Genau, das sollte dann nämlich immer so sein. Genau, danke. Es ist wunderbar, dich an meiner Seite zu haben, zu wissen. Ja. Und es soll einfach drastisch sein, wir wollen eine Negativauszeichnung, eine Zitrone. Das Wort Zitrone kennt man, seit der ADAC die goldene Zitrone für Autos eingeführt hat, sogar bei Bildzeitungslesern. Also das ist dann bester Vergleich. Wir haben einen wunderhübschen Preis basteln lassen. Wir haben das dann in Deutschland ein bisschen anders gemacht. Aber die Idee, die letztendlich dahinter steckt, ist jetzt erstmal gerade von den Nationalitäten etwas weg, obwohl es mit Nationalitäten sehr viel zu tun hat, gerade in unserer globalisierten Gesellschaft, dann, womit dieses Wort auch ausgesprochen ist. Es geht nämlich schon darum, das nicht nur in einem Land zu machen oder in zweien oder nur in Europa, sondern es auch weltweit zu machen. Simon Davis damals in England hat das vor 3 Jahren angefangen. Peter Kuhm in Österreich, ich sage jetzt mal diesen einen Namen, der für mich als jemand, der von Peter Kuhm da sehr angestoßen wurde, hat das aufgenommen und sitzt jetzt dahinter und bringt so Leute wie Reda und mich dazu, neben unserer täglichen Arbeit, die natürlich auch viel zu viel ist, auch noch sowas zu machen wie ein Big Brother Award, wofür ich ihr sehr danke. Ich glaube, Peter Kuhm hat letztendlich auch Simon Davis dazu angestoßen, auch dieses Jahr in England wieder ein Big Brother Award zu machen. Das darf man gar nicht hoch genug schätzen und ich finde das sehr wichtig, das zu erwähnen. Das sind Sachen, die kriegt man nämlich sonst so gar nicht mit. Und dieser Peter Kuhm hat immer hartnäckig angerufen, er hat nie genervt. Und ich denke, das hat er mit den Schweizern auch ein bisschen so gemacht. Ich habe da so einige Entschuldigung, das ist so rum, Schweizern ebenso gemacht, genauso wie mit den Österreichern, immer mal wieder nachgefragt, nicht locker gelassen und auf eine wunderbare Art das so gemacht, ohne dass man sich nur scheiße fühlte, weil man schon wieder nichts getan hatte. Ich denke, das ist ein Gefühl, was jeder kennt. Also wie toll das ist, sich nicht scheiße fühlen zu müssen, weil man etwas nicht gemacht hat. Das ist einfach wunderbar. Und dann hat man es dann halt trotzdem hinbekommen. Und dann sogar an ein und demselben Tag, wir haben da den 26. Oktober gewählt, weil, weißt du das? Ich weiß es auch nicht, weil es beim ersten Mal der 26. war. Der Geburts- oder Todestag von George Orwell. Du hast vor dir auch ein Mikro, das sollte eigentlich auch immer gehen, wobei ich dachte, hier die Standmikros sollten es auch tun. Vorhin haben sie es getan, aber das ist immer so, lass die Mikros einfach an, irgendwie so, dann braucht ihr... Ich rede zum Beispiel immer rein, dann kann man mich gar... Naja, es ist wieder was anderes hier. Ja. Und ich fände das auch sehr schön, wenn sich das weiter ausbreitet. Wenn ich das so richtig sehe, geht es so in Richtung Umbrien, Kasachstan, Australien, Ukraine war es, nicht Umbrien, ja. Kasachstan war es auch nicht, die Ukraine oder so. Das geht also auch in weitere Länder. Man möchte auch dort gucken, welche Behörden, welche Firmen gucken uns in die Klosettschüssel und schließen aus den Fäkalien, dass wir kein Miracoli, sondern die Nudeln roh gegessen haben und wollen uns jetzt dazu bringen, ihr Miracoli zu essen. Und ich denke, dass es dann irgendwann auch den globalen Big Brother Award gibt, wo dann da von all den Schlimmsten noch die Allerschlimmsten gewählt werden können. Aber da sind wir dann hoffentlich mächtig und so weit, dass wir das in den USA verleihen können, wo die Todesstrafe ja noch erlaubt ist. Also das fände ich dann schon sehr schön. Es muss auch ein bisschen noch mehr Skill haben. Und ich denke, dann hat man auch wieder die Fernsehanstalten so für die Masse dabei, die dann gerne das auch übertragen würden. Weil wirklich so ein paar smarte Yuppies, die da sitzen mit ihren T-Shirts, ne, Burn, Venture Capital Burn T-Shirts, ne, sitzen sie da. Ach, die haben wieder den Big Brother Award bekommen, so eine geile Firma, gutes Marketingunternehmen, das ist ja richtig Werbung für uns, haha, und dann heißt es aber Todesstrafe. Hey, die Gesichter, wie sie entgleiten, ne, das will ich sehen. Mal schauen, ob es dazu kommt, ansonsten, es gibt ja viele junge Leute, wir haben ja da auch aus den 70er, 80er Jahren auch sehr gute Beispiele, wie man also auch in einem Staat, in dem nicht Todesstrafe erlaubt ist, also auch mit missliebigen Persönlichkeiten umgehen kann. Also zum Beispiel jemand, der was gegen Linux sagt, wird halt einfach von ein paar Terroristen erschossen oder so. Es geht ja auch. Also, nicht? Das ist ja... Ja, da klatschen sie wieder. Ja, ich bin Windows-User. Nicht? Ich muss da sehr vorsichtig sein, was ich sage, sehe ich schon. Ja, das ist schrecklich. Also, auf den Linux-Rechner gehe ich immer nur über mein Windows... wie heißt das? Telnet oder so. Das gibt es bei Windows auch, das ist toll. Ne? Also da kommt man schon richtig, kann man richtig kommunizieren. Ja. So. Naja. Ich war noch bei Simon Davis. Ich nehme einfach die Folie runter. Ich habe jetzt in etwa nicht erklärt, was der Big Brother Award ist. Gibt es noch Fragen oder so? Also, Rena. Ja. Wie sollten wir das jetzt machen? Ich meine von der Reihenfolge, wir hatten das vorher besprochen, nur keine Zeit dazu, weil wir dann irgendwie...
Also eigentlich sollte jetzt Simon Davis die Geschichte der Big Brother Awards erzählen und wie er dazu gekommen ist. Es wurde ja kurz schon angedeutet, der Big Brother Award ist eine Negativauszeichnung für Firmen, Institutionen, Organisationen oder Personen, die in besonderer Weise nachhaltig, planvoll und besonders bösartig die Privatsphäre von Menschen beeinträchtigen. Und diese Preise werden in verschiedenen Ländern verliehen und jeweils in jedem Land auch wieder in verschiedenen Kategorien. Die gleichen zum Teil sich, aber zum Teil hat es sich auch länderspezifisch da was Eigenes entwickelt. Und wir haben uns gedacht, dass wir aus den einzelnen Ländern kurz den Award auch vorstellen und berichten, wer dort nominiert und gewählt wurde.
Und es würde mich interessieren, welche Organisationen dort zusammenarbeiten, soweit es geht, also dass erzählbar ist, weil das, was mich sehr fasziniert, ist, dass es in jedem Land nicht nur irgendwie ein komischer Verein, der es macht, sondern da ganz bewusst auch Organisationen, die sich eigentlich gar nicht untereinander leiden können zum Teil, miteinander zusammenarbeiten, weil sie das sehr wichtig finden. Insofern reichen wir das Wort an Österreich. Österreich, kannst du mich hören? Ja. Felix? Kurt Felix. Nein. Robert.
Hört man mich?
Ja.
Gut, in Österreich gab es schon den zweiten Award. Ich möchte ein paar Worte über den Award, der eben diesen 26. Oktober verliehen ist, verlieren. Und, also die Awards, Mehrzahl. Ausgesehen, das Aussehen des Awards war dieses Jahr einer dieser netten Roboterhunde, die jetzt immer mehr werden. Und ja, wir wollten diese Roboterhunde den Preisträgern verleihen, ja, weil es irgendwie ein ganz nettes Symbol ist für sozusagen Roboterschafe, gibt es leider noch nicht. Aber ja, diese Leute wollen halt alles kontrollieren, alles fernsteuern, alles wissen, und da wäre es ganz gut gewesen, wenn sie sich mit diesen Hunden begnügen würden. Ja, leider, da die Preisträger die Preise meistens nicht übernehmen wollen, weil sie sich finieren oder doch irgendwie noch eine gewisse Peinlichkeit dabei empfinden, bei
denen zu machen.
Das ist möglich, aber gibt es ja bei uns nicht mehr. Na, haben wir dann die stellvertretend die Hunde im Donaukanal versenkt. Also zu den Preisträgern. Es gab bei uns verschiedene Kategorien. Anfangen möchte ich mal mit dem Business und Finanzen. Da sieht es, glaube ich, in den verschiedenen Ländern relativ ähnlich aus. Bei uns hat das Rennen die Firma Saturn gemacht. Das ist eine Elektrohandelskette in Österreich, die halt auch gern wissen würde, welche Kunden welche Sachen kaufen. Und wenn man dort mit Bankomatkarte zahlt, man kann dort auf diesem Terminal mit PIN-Code und Bankomatkarte zahlen. Und nachdem man das gemacht hat und wenn man ein braver Konsument ist und sich die Rechnung genauer ansieht und vielleicht auf die Rückseite liest, dann sieht man dort, dass man mit der Eingabe des PIN-Codes, die halt eine gewisse Zeit früher erfolgt war, zugestimmt hat, dass die Daten, die sie aus der Bankomatkarte auslesen konnten, halt für interne Werbezwecke verwendet werden. Das haben wir eine ganz nette kleine Gemeinheit gefunden und das haben wir deshalb ausgezeichnet. Von den kleinen kommen wir zu den etwas größeren Gemeinheiten. Ich weiß nicht, wie bekannt die Affäre hier in Deutschland ist. Zu dieser Zeit, wie die Awards vergeben wurden, ist ganz Österreich eigentlich durch eine Spitzelaffäre erschüttert worden. Also das war eines der wenigen Vorkommnisse, wo die Themen, mit denen wir uns bei den Big Brother Awards beschäftigen, auch in sehr vielen Medien gespielt wurden. Ich möchte kurz die Geschichte erzählen. Es klingt sehr Bananenrepublikartig. Die FPÖ, die seit die zweitstärkste Partei ist seit den letzten Wahlen bei uns und seit dem Frühjahr auch in der Regierung ist, hat unter anderem eine Fraktion der Polizeigewerkschaft, das ist die AUF, ich glaube Aktion Unabhängiger und Freiheitlicher Polizisten. Und diese Polizeigewerkschaft hat sich sehr hervorgetan damit, in den Polizeicomputer viele, viele Abfragen zu tätigen, aus eher unerfindlichen Gründen. Und Abfragen oft über Personen des öffentlichen Lebens oder Politiker vor allem. Und mal ganz verkürzt auszusagen, wer der FPÖ nicht in den Kram gepasst hat, hat plötzlich, dessen Polizeiakten sind plötzlich abgefragt worden. Noch ist nichts nachgewiesen, noch ist alles bei den Gerichten, aber uns hat die, wir sind ja Gott sei Dank nicht zu einem fairen Verfahren verpflichtet, und deshalb haben uns diese Sachverhalte schon gereicht, um uns zu sagen, ja, diese Polizeigewerkschaft ist mit einem Preis auszuzeichnen, da sie sich da sehr gut betätigt hat beim Überwachen und Kontrollieren und vor allem auch beim Angstmachen, weil es natürlich auch so ist, dass jeder, der irgendwie eine Kritik an dieser Regierungspartei hervorbringt, ist erstens mal natürlich ein Feind der Partei. Dann wird es oft sogar aufgespielt, er ist ein Nestbeschmutzer, Feind irgendwie oder steht Österreich nicht gut gegenüber. Also er ist irgendwie fast schon ein Verräter. Und natürlich muss er sich denken, wenn ich laut genug gekräht habe, vielleicht kommen dann irgendwelche Sachen, die ich irgendwann mal gemacht habe. Vielleicht bin ich irgendwann mal mit einem Joint erwischt worden, bin nicht angezeigt worden, weil es unter der Grenze ist, wo das angezeigt wird, aber natürlich landet es trotzdem im Polizeicomputer und wird, wenn es keine Anzeige ist, wird es auch nie gelöscht. Ja. Wenn es zu keinem Verfahren kommt, bleibt das ewig im Polizeicomputer drinnen. Also über solche Sachen muss man sich, wenn man öffentlich gegen die FPÖ auftritt, Gedanken machen. Und das ist natürlich ein sehr unguter Zustand. Gleichzeitig möchte ich da den Peter Westenthaler nennen, ein sehr prominenter FPÖ-Politiker bei uns, der nicht nur im Zuge dieser Aktion, sondern auch, er hat sich auch sehr hervorgetan beim Versuch, den unseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk möglichst auf seine Seite zu ziehen, indem er ungefähr 5-mal am Tag dort anruft und den Redakteuren die Leviten liest und ihnen sagt, was sie wieder in ihren Sendungen falsch oder unausgeglichen berichtet haben. Leider war das erst nachher, da war in einer, ich glaube es war eine Tipp-Sendung, also eine auf jeden Fall eine Informationssendung des ORF, ist Peter Westenthaler dann auch es war eine Diskussionsrunde und er ist dann hinten auf so ungefähr wie auf dieser Wand ist dann groß sein Porträt erschienen und es wurde sein Statement dann verlesen. Es war sehr, also für Leute, die den Film 1984 gesehen haben, das hat schon sehr daran erinnert, weil dieses große Porträt und er hat uns quasi gesagt, was Sache ist. Ja, das waren die politischen Sachen. Eins möchte ich noch sagen, das ist schon fast, weil es uns nicht so große Übeltäter in Österreich direkt eingefallen, weil es auf europäischer Ebene da eine Organisation gab, die da ihren Schatten geworfen hat. Das war das, wenn ich es richtig sage, European Telecom Standards Institute, an und für sich keine so böse Zusammenkunft. Allerdings, das, woran die basteln, ist doch relativ übel. Die basteln gerade an der nächsten Generation digitaler Telefonnetzwerke. Und natürlich, da jeder weiß, dass das organisierte Verbrechen immer stärker wird und immer globaler agiert, muss man natürlich für die Polizeibehörden, oder es heißt dann meistens gesetzlich ermächtigte Behörden, da ist nicht unbedingt sicher, wer das ist oder
ja doch, gesetzlich ermächtigt.
Ja, aber das kann sich natürlich ändern über die Jahre, ne? Ob da jetzt ein europäischer Geheimdienst, der jetzt irgendwie offensichtlich im Gespräch ist, ob der dann zum Beispiel da dazukommt, oder wie das dann ist, ob irgendwann da, falls es mit der NATO wieder besser geht, ob da die USA Zugriff haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall beschäftigen sich die mit dem Einbau, in dieses digitale Telefonnetz werden direkt Abwehrschnittstellen eingebaut und zum Beispiel eine der Anforderungen an so eine Schnittstelle ist, dass jemand, der sich dort einklingt, also hoffentlich von einem Richter angeordnet, klingt sich dort ein Polizeibeamter ein. Und er darf aber, jeder, der sich dort einklingt, darf nicht wissen, wie viele andere Leute da noch an der gleichen Stelle sitzen und jetzt die gleiche Person abhören. Also es könnten sich zum Beispiel ein Polizist klingt sich rechtmäßig da ein und hört jemanden ab, bei dem ein schwerer Verdacht besteht, dass er, weiß nicht, mit Drogen handelt. Und dahinter könnten dann noch irgendwelche diverse Geheimdienste, vor allem auch nicht nur wenn der Fall in Österreich passiert, können es nicht nur österreichische Dienste, sondern EU-weit ist es dann. Also da kann sich dann der englische Geheimdienst dahinter hängen und dort abhören und keiner weiß je vom anderen, dass da abgehört wird. Ja, das waren so kurz, nicht ganz so kurz, die Preisträger bei uns in Österreich. Ja. Naja, in Österreich ist der Datenschutz so halb entwickelt, würde ich sagen. Das Datenschutzgesetz ist an sich recht gut. Es dürfte, wenn ich mich recht erinnere, nach skandinavischen oder deutschen Vorbild gemodelt sein. Nur das Unrechtsbewusstsein in Österreich ist meines Erachtens fast nicht ausgebildet. Ja, also es gibt diverse Firmen, die einfach offensichtlich gegen das Datenschutzgesetz verstoßen, aber es macht halt keiner was. Ja, das ist sozusagen alles ein Kavaliersdelikt. Es gibt bei uns immer noch diese Volkszählung, wo ziemlich viel abgefragt wird. Also in Österreich ist das Bewusstsein wahrscheinlich doch um einiges weniger entwickelt als in Deutschland. Datenschutz, es gibt einen Datenschutzrat, wenn ich mich jetzt recht entsinne, der aber, denke ich, relativ zahnlos ist. Also, also mit uns die Kommunikation ist eigentlich sehr gering. Also der Einzige, der dann nach diesem, also es gab ja, unter anderem war unser Innenminister nominiert bei den Preisen, er ist dann nicht geworden. Der hat versucht dann mit den Organisationen, die das getragen haben, den Big Brother Awards in Verbindung zu treten. Da ist dann, glaube ich, aber auch nichts geworden. Das war eigentlich alles, was von öffentlicher Stelle kam. So.
Darf ich gerade auch gerade darauf hinweisen, wenn Zwischenfragen sind, gerne kurze, so jetzt im Verlauf später dann eine längere Diskussion gerne, ins Mikro sprechen. Da gibt es nämlich Mikroengel im Saal, ganz viele. Zwei Stück, links ein, rechts ein. Und falls jemand zu weit weg ist und sonst nervig wird, bitte ich dann die Referenten, falls sie die Frage verstanden haben, die nochmal kurz zu wiederholen, dann ist es auch auf dem Band für den Videostream. Okay. Darf ich auch eine Frage stellen? Bitte? Ja, das wird, ja. Aber ihr werdet nur von hinten gefilmt. Also, ich wollte gerne wissen, welche Organisationen sind das, die sich da in Österreich zusammengetan haben?
Also es war, bei uns waren das die Quintessenz, die unter anderem einen Online-Newsletter herausbringt und einen, der es auch sehr in diese Richtung geht. Also es
das
geht
ist Kudipesche. Kudipesche? Ja. Ah ja. Einschlägig, müsst ihr abonnieren.
Ja. Dann war hier die AG Daten dabei, das ist ein Zusammenschluss, also Arbeitsgemeinschaft für eben, die sich speziell eben mit dem Datenschutz beschäftigt. Dort kann man eben auch sich an die wenden, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Es gibt zwar öffentliche Stellen dafür, aber wie gesagt, ist es fast besser, man wendet sich da an diesen privaten Zusammenschluss, weil dort sitzen dann Leute, die eher daran interessiert sind, dass da was weitergeht. Also das wäre eben AG Daten. Dann waren noch zwei User-Zusammenschlüsse. Das eine wäre Vibe.at, der Verein der Internetbenutzer in Österreich. Die Cello User Group. Cello ist ein großer Provider bei uns. Und zuletzt noch Public Netbase und Female Pressure, zwei eher politisch engagierte Gruppen, würde ich mal sagen.
Ja, dann sage ich erstmal ganz herzlich Danke. Es geht auch bei euch weiter, daran besteht kein Zweifel. Ja. Im Moment diskutieren wir gerade darum, ob es wieder der 26. sein wird. Vermutlich ja, weil er eigentlich 2001 recht günstig auf einem Freitag liegt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Weil ihr macht ja nämlich auch was Schönes, ihr macht hier eine Party. Also das Ganze wird dann nicht so trocken irgendwie rübergebracht, sondern das ist eine große Party mit viel Spaß. Und da würde ich als Preisträger auch nicht hinkommen. Und das ist ja eigentlich auch eine Folge. Ich glaube, Simon Davis hat das auch so gemacht als Party. in der School of, wie heißt die? London School of Economics.
Ja, es war, ich glaube, einer der Ideen dabei ist, von Simon Davis, ist halt auch das ein bisschen an die Oscar-Preisverleihung anzulehnen, also auch sehr showmäßig zu machen.
And the loser is... Ja, das klingt doch klar.
Leider haben wir nicht so die Millionen dafür, dass wir dann auch große
die spenden jetzt alle. Das wird also an den Ausgängen sicher schon verbarrikadiert. Man kommt hier nur noch mit Gegenspende raus. Ihr habt Scheine hoffentlich noch. Ne? Ja. So, dann möchte ich jetzt gerne den lieben Umberto Anino. Das I ist falsch. Ich bitte das vielmal zu entschuldigen. Ich habe es so tatsächlich auf einer Webseite gefunden. Habe 10-mal geguckt, damit ich es ja nicht falsch schreibe. Ich finde sowas entsetzlich. Ja, ich hatte zu wenig Daten über dich. Ja.
Hallo? Komm ich? Stimme?
Nein. Ah. Welches Mikro ist es? Das andere.
Okay, das geht jetzt. Also um es gleich vorwegzunehmen, in der Schweiz hatten wir genug Geld, um internationale Stars anzustellen. Also wir konnten so eine Oscar-Verleihung machen bei uns. Das ist ja eigentlich kein großes Problem mit den ganzen Millionenkonten, die dort in Zürich auf Abnehmer warten. Ich habe auch gleich ein paar Folien mitgebracht. Also unser Leitbild oder unser Maskottchen sieht so aus. Das ist diese Schnüffelratte und der Betonklotz, der ihm da auf die Nase fällt. Unsere Preise sahen dann auch so aus. Also das waren so Betonklötze. Gegossen in verschiedenen Farben für die verschiedenen Preiskategorien. Und entsprechend wurden die dann in der Form einer Oscar-Verleihung verliehen. Und die Organisationen, die das veranstaltet haben, ich das hier mal so auflegen kann, das waren eben die Swiss Internet User Group, die wurde eben vom Peter Kuhm in Österreich angefragt, also dort bin ich auch dabei. Das ist eigentlich eine Vereinigung von mehrheitlich Studenten. Wir wollen dort die Internetkultur ein bisschen aufrechterhalten und dem Kommerzialisierung vom Netz entgegenwirken. Wir geben dann je nach Aktualität oder Thema Pressemeldungen heraus zu verschiedenen Geschehnissen, die da passieren in der Schweizer Internetszene. Das Kulturzentrum Rote Fabrik, das ist so eine alte Fabrik, dort werden kulturelle Veranstaltungen durchgeführt. Konzerte, alles Mögliche, die haben uns den Raum zur Verfügung gestellt und mit der Pressearbeit auch geholfen. Schließlich das Archiv Schnüffelstadt Schweiz. Ich weiß nicht, ob das jemand hier mitbekommen hat. Vor etwa 10 Jahren gab es in der Schweiz eine große Affäre, wo nicht die ganze Bevölkerung, aber auch eben verdächtige Leute wurden archiviert. Es wurden Fischen hergestellt von diesen Personen und die wurden dann entsprechend überwacht, also vom Staatsschutz. Das ist dann rausgekommen, entsprechend durch diese Gruppe dort, und die haben jetzt das Archiv aufrechterhalten und sammeln dort weiter, was über die Bürger gesammelt wird. Also sie hatten sehr viel Material, um diese Fälle zu dokumentieren. Und schließlich die Wochenzeitung, eine sehr alternativ linksgerichtete Zeitung, die uns als Medienpartner zur Verfügung stand. Okay, und nun zu den Preisträgern bzw. den Kategorien, die wir hatten bei uns. Das sah so aus, also die Preise wurden in den Kategorien Staat, Business, Telekom und Lebenswerk verliehen. Und die Preisträger gleich hier, also zum Staat, Avahat hat es geschafft, das Militärdepartement in der Schweiz. Und zwar wegen der SATOS-Satellitenüberwachungsanlage, das ist so ein Mini-Echelon in der Schweiz, also die überwachen ja bei uns in der Schweiz durchaus auch den Satellitenverkehr und alles Mögliche mit dieser Anlage, die ein bisschen Geld kostet, den Steuerzahler natürlich. In der Kategorie Business hat die Basler Chemie-Gigantenfirma Roche gewonnen oder eben verloren. Sie sind auch schon in diversen Sammelklagen verwickelt wegen Kartellabsprachen in Amerika, wobei das nichts mit unserem Award zu tun hat. Bei uns haben sie gewonnen, weil sie bei den Lehrlingen alle 3 Monate Urintests verlangen. Also die müssen dort pinkeln gehen und das wird dann untersucht und sobald die sehen, da kifft da jemand, der wird dann sofort in ein Drogenrückführungsprogramm gesteckt und ja, man muss sich ja schließlich um die kümmern, oder?
Wenn die Chefs schon keinen Spaß haben dürfen, sollen dann die Lehrlinge Spaß haben?
Ganz genau. Und in der Kategorie Telekom, da gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen dann schließlich, wurde die Swisscom-Preisträgerin, also das ist die Schweizer Telekom, jetzt auch endlich privatisiert und ein bisschen billiger als vor 5 Jahren inzwischen. Die machen, oder sie behaupten, sie machen es nicht, aber sie machen es eben doch. Sie pingen eigentlich die Handybenutzer an. Alle 3 Stunden wird so ein Ping durchgeführt und dann sehen sie, wo welches Handy in welcher Zelle eingeloggt ist. Das wird dann gespeichert und sie sagen eben, das machen sie nur so, damit man weiß, wo was wie benutzt wird und damit sie die Auslastung besser planen können. Natürlich können diese Daten dann der Bundespolizei zur Verfügung gestellt werden, die sich dann nette Bewegungsprofile zusammenstellen können damit. Sie wollten uns verklagen wegen dem, weil das wurde vor 2 Jahren eben aktuell und der Datenschutzbeauftragte in der Schweiz, der hat da gesagt, dass das eigentlich ganz in Ordnung sei, die verarbeiten diese Daten nicht weiter, das wird lediglich gespeichert für 3 Monate oder so. Das geht in Ordnung, das ist kein Problem. Und aufgrund dessen, dieser Aussage, wollten sie uns dann verbieten, ihnen den Preis zu geben. Sie haben dann gewonnen. Der Lebenswerk-Award wurde bei uns verliehen für Institutionen oder Personen, die sich schon sehr lange für den Bruch der Privatsphäre stark machen. Und bei uns ist das niemand geringerer als der Chef der Bundespolizei, der Herr Urs von Däniken, der sich immer sehr stark macht, wenn es irgendwie geht, darum geht, Daten im Sinne von Präventivmaßnahmen zu sammeln. Also je mehr Daten, desto früher sammelbar sind, dann ist er ganz stark dahinter oder macht sich stark dafür, damit man eben da gewisse Trends schon erkennen kann, bevor sie überhaupt passieren zum Beispiel. Oder die Verbrecher vielleicht schnappen kann, bevor sie das Verbrechen begehen.
Überhaupt dran denken.
Und schließlich gab es dann den Winkel-Ried-Award, das war so der positive Award, wo wir eben jemanden auszeichnen möchten, der sich stark macht für den Schutz der Privatsphäre. Da waren dann 3 Personen nominiert, also 2 wollten dann anonym bleiben, weil die inzwischen ein bisschen Paranoia haben, berechtigterweise, weil der Preisträger, der hat zum Beispiel in einem Rechenzentrum gearbeitet, hat dort die Daten von Arbeitslosen gesammelt. Und mit diesen Daten, also Name, Geburtsdatum und so weiter, wurde zum Beispiel auch mit aufgeführt, ob diese nun Alkoholiker sind, AIDS-krank, was auch immer. Das wurde alles schön mitgespeichert. Er fand dann das ein bisschen daneben, hat das dem Parlament gemeldet. Das ging zur Bundespolizei, die Bundespolizei ging zu seinem Arbeitgeber und er hat ihn gefeuert. Und jetzt möchte er darum anonym bleiben. Er hat dann den Preis gewonnen und als einziger diesen auch persönlich übernommen. Okay, und die Nominierungsphase eben, das waren während etwa 2 Monaten. Wir waren, wie gesagt, ein bisschen knapp mit der Zeit am Ende zugegen. Das waren etwa 40 Nominationen, die eingereicht wurden. Rund die Hälfte wurde von uns eigentlich eingereicht oder von diesem Archiv Schnüffelstaat, weil die hatten eben, wie gesagt, sehr viel Dokumentation zu diesen Fällen zur Verfügung. Und die Gewinner wurden schließlich auch durch eine Jury bestimmt, die wir angefragt haben. Und das waren dann eben Journalisten, ehemalige Bundesrichter und durchaus prominente Personen dort vertreten. Okay, und danke. Noch ein paar Bilder von unserer Oscar-mäßigen Preisverleihung hier. Also wie Sie sehen, die berühmten Stars haben diese verschiedenen Kategorien präsentiert. Die Marilyn Monroe, die Tina Turner, die auch in Zürich wohnt, also die hat es gar nicht weit gehabt. Die Cher ist auch aufgetreten, die Blues Brothers und natürlich Bette Midler am Ende. Also es war dann so eine Comedy-Gruppe, die wir engagieren konnten, die hatten das im Programm und wir hatten das gleich so übernommen. Das war ziemlich lustig. Wir hatten auch noch versucht, eine Party danach zu machen, wobei dort die Besucher dann eher ausblieben. Also wir hatten nicht so Erfolg wie die Österreicher. Wir werden es nächstes Jahr vielleicht wieder versuchen. Okay, und wenn ich noch zur Frage zurückkommen kann, die an Österreich gestellt wurde. Also in der Schweiz gibt es so Datenschutzbeauftragte, und zwar einen eidgenössischen, und auf kantonaler Ebene gibt es da diese Leute, die sich das ein bisschen verfolgen, wo da welche Daten zu welchem Zweck gesammelt werden. Aber wie gesagt, diese Datenschutzbeauftragten verhalten sich auch mehrheitlich politisch korrekt und sind sehr auch wirklich zahnlos, also sie haben keine Weisungsbefugnis, sie können da nur ihre Ratschläge geben und das war es dann auch. Also die haben auch nicht die Kraft, die sie haben sollten. Und wir haben auch den Datenschutzbeauftragten angefragt, den eidgenössischen, der wollte nicht in der Jury teilnehmen. Und übrigens, jetzt machen wir auch die Volkszählung in der Schweiz, das ist jetzt gerade am Laufen, und dort werden die Daten von einer privaten Firma gesammelt, das wurde outsourced, wie das heutzutage natürlich sein muss, und diese Firma ist zufälligerweise im gleichen Haus und teilt das Netzwerk, das IT-Netz, also die Computernetzwerke werden geteilt mit einer Marketing- und Adressverwaltungsfirma, so ganz nebenbei. Also die Datenschutzbeauftragten haben dann gefunden, nein, das braucht da keine IT-Revision, das muss nicht kontrolliert werden, das läuft schon gut so, das kostet ja eine Unmenge Geld, das Ganze zu analysieren, und der Zürcher Datenschutzbeauftragte stieg dann aufgrund dieser Vorfälle aus dieser Gruppe aus, also der wollte das nicht mitmachen. Aber wie gesagt, der eidgenössische fand, nein, das ist so in Ordnung. Okay, das ist die Situation in der Schweiz. Ich übergebe wieder an Padelun.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Klasse. So, wenn Sie bitte hier gegenzeichnen würden. Nein. Ganz wunderbar. Gibt es noch eine Frage? Ich finde es ja toll, dass du die eine Frage nämlich gleich beantwortet hast, die an die Robbe ging, und das war, fand ich sehr schön, weil ich wusste auch nicht genau, wie es in der Schweiz ist, obwohl ich jahrelang in Inzlingen bei Basel gelebt habe. Ja. Aber da war ich noch nicht so wach. Ja. Bitte nochmal, das kam nicht an. Mit welcher Begründung hat die Swisscom einen Prozess gewonnen?
Also das war kein Prozess, also das kam einfach an die Öffentlichkeit, dass die Swisscom diese Bewegungsdaten speichert. In ihren Datenbanken mit den ganzen Rechnungsdaten wissen sie einfach, wo das jeweilige Handy zu welcher Zeit eingeloggt war, also in welcher Funkzelle. Und das gab keinen Prozess, das kam einfach in der Zeitung, kamen da diverse Artikel, dass da mit diesen Daten Bewegungsprofile erstellt werden können. Und das war dann eine ziemlich heiße Diskussion, und eben der Datenschutzbeauftragte intervenierte und sagte, das sei in Ordnung. Diese Daten werden nicht für Bewegungsprofile verwendet, die werden lediglich gespeichert und werden dann wieder gelöscht. Nur eben, wenn die Bundespolizei Interessen daran hat, dann können sie natürlich darauf zugreifen und sich die entsprechenden Profile selber zusammenstellen. Das dürfte dann nicht mehr allzu schwierig sein.
Also die Gefahr, verklagt zu werden, wenn man sowas macht, hat auch einen unserer... Eine der angesprochenen Organisationen, die ursprünglich mit in der Jury und am Big Brother Award teilnehmen wollten, nämlich das FIF, auch davon abgehalten, dann tatsächlich in die Jury zu kommen. Sie haben uns dann noch eine Spende angeboten, aber sie hatten Angst davor, verklagt zu werden. Also das sei ihnen zu groß, das Risiko, was ich sehr schade finde. Ich finde, manche Klagen muss man einfach nicht annehmen. Also da lässt man den Federhandschuh halt liegen, meine Güte. Also wer sind wir denn? Wir sind doch nicht... Die deutschen Datenschützer, wir sind doch nur ein Haufen Irrer, die irgendwie sagen, das passt uns nicht, was ihr da macht. Das ist doch gar nicht schlimm, da kann man doch drüber reden. Da muss man nicht streiten oder vor Gericht gehen. Das steht schon in der Edda, dass man nicht mit den Toren vor Gericht streiten soll. Da muss man den Leuten immer die Edda kopieren und das Blatt zuschicken, ist dann sicher in den richtigen Händen und dann geht das schon. Also, ja. Ins Mikro.
Das geht. Antworten und nicht sagen, nach Padelun lassen wir jetzt den Federhandschuh liegen. Das wird sehr, sehr, sehr teuer.
Ach so, das wussten noch nicht alle. Naja, okay. Ja. Nein, selbstverständlich ist klar, wenn ein sowas zugestellt wird, dann muss man zum Anwalt gehen. Und mein Anwalt guckt dann immer wieder gequält und sagt, Padelun, was wieder für ein Scheiß. Ja, weil es kommt ja nichts rum, da verdient man ja nicht mal Geld dran. Weder mein Anwalt noch ich. Mich kostet es nur Ärger, Zeit, Geld. Ne? Rena ist dann auch immer genervt. Ne? Aber deshalb finden wir es schon ganz wichtig, nicht nur verdachtabhängig Todesurteile zu verkünden, sondern sehr, sehr, sehr klar und genau zu recherchieren. Also, da haben wir sehr viel Glück gehabt. Also auch bei, wir kommen gleich noch darauf, unser Hauptpreisträger hätte da auch sicherlich gerne was gemacht. Es war nur nicht drin. Also da kommen wir dann vielleicht auf unsere klugscheißerische Art in Deutschland gerne nochmal zurück. Ich stelle mal uns, also die Deutschen, vor. Wir werden den Deutschen auch ein bisschen mehr Raum einräumen, weil wir hier in Deutschland sind und die Hausmacht haben. Und außerdem, weil wir auch finden, die Weiterentwicklung eines unseres Hauptpreisträgers gibt uns jegliches Recht, Böses über ihn zu erzählen. Wir haben, ich habe schon erzählt, wir hatten auch das FIF gebeten, mit in die Jury zu kommen. Das hat er ihm nach langem, langem Nachdenken dann abgelehnt, haben uns aber finanziell ein bisschen unterstützt. Wir haben natürlich den Chaos Computer Club gebeten, offiziell mit dran teilzunehmen, obwohl wir selber auch Mitglieder sind. Das hat dann Hans Hübner gemacht, das war mein Wunschteilnehmer, weil ich ihn sehr, sehr schätze, seinen klaren Verstand, seine bissige Satire, die er im Realen und so weiter ist. Ich höre schon auf, Hans, hier. Ja. Wir selber, Rena Tangens und ich, sind aus Bielefeld. Das ist eine Stadt, die auch in Deutschland liegt. Also wenn man von hier Richtung Amsterdam fährt, kommt man fast durch Bielefeld durch. Und wirklich, also obwohl die meisten an der Stelle Osnabrück finden, also das ist, ja. Aber es gibt tatsächlich, Fürbot gibt es auch schon ganz lange und wir haben halt irgendwie hier gebrüllt, als es hieß, wer macht das in Deutschland, und wir waren halt selber am Telefon und nicht nur der Anrufbeantworter, und dann hat eben Peter Kuhn so lange uns getreten, bis wir es dann auch wirklich organisiert und durchgezogen haben. Wir haben dann ganz viel Glück gehabt, Dr. Thilo Weichert mit in die Jury zu bekommen. Also wir haben mal so ein bisschen ausgeguckt nach Vereinigung, aber auch nach Personen. Und Dr. Thilo Weichert ist jemand, den ich schon kannte aus einer anderen Recherche, der war damals Mitarbeiter des stellvertretenden Datenschutzbeauftragten in Niedersachsen, ist mittlerweile stellvertretender Datenschutzbeauftragter in Schleswig-Holstein, hat aber nicht in dieser Funktion mitgewirkt, sondern als Vorstand der DVD, was nichts mit dem gleichzeitigen Spaßbringer auf der PlayStation 2 zu tun hat, sondern Deutsche Vereinigung für den Datenschutz heißt, genau. Und konnte insofern frei jeglichen Amtes und Würden seine ganze Persönlichkeit und auch sein Wissen natürlich mit einbringen, was auch sehr klasse war. Es ist ganz prima, einen ganz klar geschulten Datenschützer in sowas mit drin zu haben, weil er einfach viele Fallstricke und Sachen kennt und auch gewisse Witterungen hat, die einfach unersetzlich sind. Mit dabei haben wir auch eingeladen, ursprünglich hatte ich gebeten, Lutz Donnerhacke mitzumachen, der sagte, nee, kein Bock, ich will ins Kino an dem Tag. Und es sind, Leute, das sind Argumente, die muss man lernen. Man muss seinem Chef sagen, hey, kein Bock heute, auch wenn dann der Kunde abspringt. Das muss man lernen. Das ist gerade für informationsverarbeitende Berufe wichtig. Und so kam dann Patrick Golsch dazu, auch von der FITUG, was dann sehr toll war, ein ansonsten Journalist, der auch wunderbar Sachen schreiben und klar, präzise zusammenfassen konnte, war richtig toll. Er kann leider heute nicht da sein. Ich habe alles versucht, meinen Einfluss auf Amrum geltend zu machen, dass er dort kein Zimmer mehr kriegt, aber nein, er hat nur eins bekommen, und ist mit der Freundin auf Amrum. Thilo Weichert mit der Familie auch, zwischen Weihnachten und Neujahr ist immer schwierig, die Leute herzukriegen. Ja, wir selber haben in Deutschland auch von dem Konzept mit Party und so gehört, ja? Ich habe die. Ach, mein Gott, hier, der stand weiter oben, das ist sowas. Ja, dann haben wir noch den längst überwachten Menschen Deutschlands eingeladen. Wer aufmerksam Datenschleuder liest, sieht, ich habe mal vor einiger Zeit eine Buchbesprechung geschrieben über den ersten Rechtshilferatgeber. Das ist nämlich ein Buch, wenn man gerade verhaftet wird, schlägt auf, guckt seine Rechte nach und weiß dann zumindest, gegen was diese Beamten verstoßen haben, kann die Rechte den Beamten vorlesen, genau. Es nützt aber nichts, das kann ich euch sagen, der Verbotsirrtum ist immer zugunsten des Staates. Also das heißt, wenn euch ein Polizist eine falsche Anweisung gibt, hat er trotzdem Recht. Es ist klasse, also Recht ist toll, also das macht richtig Spaß. Man muss ihm schon sehr deutlich sagen, dass nicht, und da gibt es auch Tricks, aber das ist ein anderer Vortrag. Ja, Dr. Rolf, Rechtsanwalt Rolf Gössner ist das. Was sehr klasse ist, wir haben einen Rechtsanwalt im Team. Sollen Sie doch kommen mit Ihren komischen, notorischen Gerichtszustellungen. Das schreckt nicht so ganz wirklich, zumal, wie gesagt, wir sehr sauber recherchieren, das von Anfang an gewollt haben und auch in unserem Anspruch drin steht, wir wollen einen Diskurs mit den Firmen und Menschen angehen, die wir auszeichnen, also mit diesem Preis. Wir wollen gar nicht nur zu sagen, ihr seid die Schweine, sondern wir haben ganz oft mit Leuten zu tun, die sind einfach nur blöd. Ne? Also... ja. Und die tun einem manchmal richtig leid, dazu kann wahrscheinlich Rena noch was sagen. Wir haben dich nur unbewaffnet fahren lassen. Ne? Ja. Und mir ist es sehr, sehr wichtig, überhaupt ein Bewusstsein, dass sich in den Köpfen der Leute ein Bewusstsein entwickelt, nicht zu sagen, oh geil, damit kann man Kohle machen, sondern zu sagen, Moment, wollen wir das überhaupt? Was bedeutet das für meine Kinder zum Beispiel, wenn jetzt an der Stelle wieder ein Damm gebrochen wird und mit Daten wieder neu umgegangen wird? Was bedeutet das? Was bedeutet das für ein gesellschaftliches Zusammenleben, was im Moment hier immer noch, ich sag mal Gott sei Dank, eine Demokratie ist? Ich war ja früher auch immer für die Anarchie, bis ich dann rausgefunden habe, was das ist. Und dann wollte ich dann doch lieber eine Demokratie. Ja, ja, ich bin Windows-User. Nicht? Das ist einfach besser, dann eine Demokratie zu haben. Ja. Dazu dann morgen mehr um 12 Uhr, Workshop 1. Was habe ich gerade gesagt, Rena? Ach so, es geht uns gar nicht so sehr um legal oder illegal, sondern es geht uns darum, zu sagen, was uns nicht gefällt und rauszufinden und auch kompetent herauszufinden, was gemacht werden sollte, was nicht, was gemacht werden darf. Und wir haben vor allen Dingen rausgefunden, wenn wir eins nicht richtig toll können, dann ist das Party machen. Also haben wir keine Party gemacht. Also wir sind keine guten Partyorganisationen. Wir können für gute Freunde gut kochen, aber für irgendeinen Haufen Spinner, wie wir selber welche sind, eine Party organisieren, ist nicht so unser Ding. Wenn ich eine Schallplatte auflege, ist die Tanzfläche leer. Und es ist richtig gute Musik. Also mein Bruder legt dieselbe Platte auf und alle tanzen. Also ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also das geht nicht. Also haben wir es anders gemacht, auch steifer. Ich habe, glaube ich, sogar eine Krawatte getragen. Oder zumindest ein Signumhemd. Das hat eine eingebaute Krawatte. Und haben uns also darauf konzentriert, doch ganz klar zu sagen, was wir wollen, was wir nicht wollen, zu recherchieren, das auch auszusprechen und haben sehr viel Pressearbeit gemacht. Also der Hauptanteil der Arbeit war fast das Telefonieren mit Journalistinnen und Journalisten. Also die Leute wirklich dazu zu kriegen, dann auch ein paar Zeilen zu schreiben. Darüber könnte man ein eigenes Buch schreiben. Ja. Und hier haben wir ihn mitgebracht. Wir hatten nämlich Glück, auch bei uns ist nur einer der Preisträger gekommen. Aber nur der Hauptpreisträger hätte diesen Award bekommen. Das ist also eine gebaute Figur von einem gestandenen Bildhauer, der mittlerweile dann auch gerade eremitierter Professor ist oder eine Honorarprofessur bekommen hat, Peter Sommer. Ja, du hast ein eigenes Mikro sogar.
Hallo, ja.
Da ist das an, die sind gut da oben.
Wir sehen hier diese Figur, also ist an den Beinen gefesselt mit einem Bleiband. Sie wird zertrennt durch eine Glasscheibe, auf der einige merkwürdige Schriftzeichen sind. Da können wir auch noch mehr zu erzählen. Und wer sich die Figur auf der Rückseite genau anschaut, sieht, das Rückgrat fehlt. Wie bitte?
Ich glaube nicht, dass das wirklich funktioniert, aber mach doch eine Firma und verstoß gegen Datensachen und du kriegst die. Nein, das
ist, also, schaut ihr euch an, also unser Hauptpreisträger war von der künstlerischen Gestaltung sehr angetan, aber trotzdem hat ihre Traute nicht gereicht, um sich den Preis abzuholen. Wir freuen uns natürlich, deswegen bleibt er uns noch etwas erhalten.
Ja, Christiane Schulzke, Herr Dutzig, fragte auch gleich, was sie tun müsste, um den Preis zu kriegen. Nicht? Also, ja. Also er ist wirklich hübsch, war auch sehr teuer und wir finden es auch gar nicht schlecht, Geld auch dafür auszugeben, Künstler zu bezahlen dafür, dass sie sich auch des Themas annehmen und dann eben eine Skulptur bauen und wenn wir das finanziell schaffen, wollen wir auch gerne für nächstes Jahr das ähnlich wieder machen, Künstlerin oder Künstler aussuchen, der sowas baut. Das wird dann später gemacht, sobald wir mit Walt Disney Merchandising im Benehmen sind. Genau, aber... Wir müssen erst mal Datenerhebung machen, welcher Größe die Leute Hosentaschen haben heutzutage. Nicht? So, auch ich möchte kurz vorstellen, wer unsere Preisträger waren oder beziehungsweise wir hier auf der Bühne, verschiedene. Wir waren, haben auch ähnlich wie die anderen Länder Kategorien gehabt. Wir hatten unter anderem den Bereich Behörden und Verwaltung. Achtung, jetzt kommt ein kleiner Scherz. Wir haben ihn der Deutschen Bahn zuerkannt. Behörden und Verwaltung.
Der Bahn AG.
Der Bahn AG. Na gut, jetzt, da es hat jemand kapiert. Das ist natürlich besonders gemein, der Bahn den Preis in dieser Kategorie zu geben, die ja denken, sie sei eine Firma, allerdings nur in dem Bereich, wo es darum geht, Leistung zu verweigern. Da sind sie doch wirklich schon ziemlich gut, fast so gut wie die Telekom. Schon mal 01805 gewesen. Es ist einfach unglaublich. Bei der Deutschen Bahn haben wir uns aber auch nicht überlegt, wegen der langsamen Züge oder so, oder immer, weil sie verhindern, dass man rechtzeitig zum Rendezvous kommt, sondern wegen ihrer 3S-Zentralen, hier mal exemplarisch diese wunderbare Kuppel, Internet sei Dank, habe ich so einen Teil dann gefunden. In Bielefeld sind sie noch nicht installiert. Das ist halt so ein Teilchen, das hängt so an der Decke, sieht aus wie eine Lampe, ist aber eine Kamera. Hochauflösend, da kann ich dann schon mal gucken, wer hat die Dame im Ausschnitt. Machen die Leute in der 3S-Zentrale nie, zumindest nicht, wenn Besichtigung ist. Und ist eine ganz wunderbare Geschichte, da ist plötzlich ein Privatunternehmen, das jede Bewegung, wenn man sich irgendwie durchs Land bewegt, können die einen mitverfolgen. Wenn sie angenommen das noch mit Gesichtserkennung dann irgendwie hinbekommen, also Augenabstand soweit, und die Nase da drunter, Mund hat er auch, das muss Padelun sein. Und dann ist dann mein Weg von Bielefeld nach Hamburg. Das ist einfach klar. Finde ich nicht so dolle. Also ich gehöre zu den Leuten, ich gebe es zu, ich bohre manchmal in der Nase. Und es ist mir peinlich. Bisher habe ich es immer vermieden, dass es gesehen wurde. Ich kann das nicht mehr vermeiden. Ich muss also einfach aufhören, in der Nase zu bohren. Das braucht unglaubliche Energie. Das heißt, ich habe mich heute so sehr konzentriert, in Berlin nicht in der Nase zu bohren, dass ich in diesem Vortrag hier völlig fahrig bin. Das beeinträchtigt euch alle. Nicht? Also, Rene, hör auf zu lachen. ja, ich finde, das ist schon ganz gut an die Deutsche Bahn vergeben. Herr Medon fand das nicht weiter lustig. Seine Vorzimmerdame meinte auch nur irgendwie, was bitte? Und naja, wir haben uns da auch nicht so drum gekümmert, weil Videoüberwachung ist gerade Trend. Das ist aber ein bisschen gefährlich, weil wir sollten dann denken, was im Moment am Bereich Videoüberwachung passiert, überall da und dort ein kleines Projektchen zu machen und dann guckt man nach, ob es denn vielleicht noch ein paar Bürgerrechtsgrüppchen übrig geblieben sind. In Bielefeld sind es im Moment 3, die aus, ich glaube, insgesamt 4 Personen bestehen oder so. Das ist nicht so lustig. Also ich stelle mir also eine Welt, in der überall die Kameras rumhängen und dann vielleicht noch die Erkennungssoftware, die natürlich unter Linux laufen wird, politisch korrekt natürlich, stelle ich mir nicht wirklich lustig vor. Und ich bin nun schon jemand, der sehr öffentlichkeitsunscheu ist, manchmal. Wenn er nicht gerade in der Nase bohrt. Ne? Ja. Ja. Und dann haben wir auch, wir gehen mal ein bisschen andersrum, den Award für das Lebenswerk vergeben. Und der ist dann an das Ausländerzentralregister gegangen und dazu sagt Rena was. Mikro, Engel, schnell.
Hallo?
Ja.
Ja, der Preis für das Lebenswerk, der Lifetime Award, ging an das Bundesverwaltungsamt in Köln für sein Ausländerzentralregister. Wir dachten uns, das ist wirklich ein echtes Lebenswerk. Das Bundesverwaltungsamt führt dieses Register, kurz AZR genannt, seit 1953. Es steht aber in guter Tradition der Ausländerzentralkartei von 1938. In dieser Datei, die zum Zweck der verstärkten Überwachung der Ausländer im Bundesgebiet dient, werden vorwiegend negative Einträge geführt, das heißt Ablehnung von Aufenthaltsgenehmigung, Ablehnung von Arbeitsgenehmigung und so weiter. Auf dieses Register haben sehr viele andere Behörden Zugriff. Wir halten es schlicht und einfach für institutionalisierte Diskriminierung und dachten, das ist auszeichnungswert. Wir haben auch das Ausländerzentralregister, also wir haben auch das Bundesverwaltungsamt vorher natürlich davon benachrichtigt, dass sie diesen Award bekommen und haben sie eingeladen, zu unserer Veranstaltung zu kommen und dort Stellung zu nehmen. Das haben sie selbstverständlich abgelehnt. Wir haben einen freundlichen Brief bekommen. In diesem Brief stand drin, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Also eigentlich erheben sie gar keine Daten, sie speichern die ja nur. Und sie würden die auch nur an berechtigte Behörden weitergeben. Ja, und letzten Endes würde das doch zu unser aller Besten sein, auch zu dem Besten unserer ausländischen Mitbürger, denn deren Angelegenheiten könnten damit ja zügig bearbeitet werden. Den Zynismus muss man erstmal so ganz langsam wirken lassen, bis es einem richtig übel wird. Soweit zum Ausländerzentralregister.
Easy, können Sie sich ausweisen? Muss man das jetzt schon selber? Ah, Kalau. Ja. Gut. Ja. Dann gab es noch einen netten kleinen Award, der auch so zu den Bereichen gehört, kennen wir doch alles. Und es ist trotzdem furchtbar erschreckend. Der ging an Eckhard Wertebach. Das ist hier in Berlin ein Bürgermeister und ein Innensenator. Auch unter Geheimdienstern das Großmaul genannt, also weil er redet viel, also immer zu viel. Oder gibt schon mal Informationen weiter, die er gar nicht weitergeben sollte, wie zum Beispiel über Thilo Weichert, als er mal irgendwo Datenschutzbeauftragter werden sollte, hat er auch mal so ein paar Akten so weitergegeben, sagt man. Habe ich jetzt nicht recherchiert, sagt man. Ist nicht da, ne? Ja. Aber eigentlich ein ganz netter Kerl. Mir hat er mal verraten, dass der Verfassungsschutz die Nazi-Mailboxen aufgebaut hat. Öffentlich hat er es verraten, insofern befinde ich mich auf der sicheren Seite, das kann ich nicht, kann er mich nicht verklagen. Also es ist schon nett, wenn Leute mal ein bisschen zu viel reden. Und er hat diesen Preis zugeeignet bekommen, weil er hat gerade einen Antrag an die Stadt Berlin oder an den Rat oder was ist das, Senat heißt das hier, ne? Ans Abgeordnetenhaus gestellt. Willst du das erklären?
Kann ich machen. Und zwar, gab es in den Haushaltsberatungen einfach einen größeren Titel Überwachungstechnik, wo eine längere Liste von Dingen bestellt wurde, unter anderem eben, jetzt die Zahlen habe ich nicht im Kopf, mehrere Telefonüberwachungsgeräte und einen IMSI-Catcher, und das sah also ganz so aus, als würde man sich rüsten wollen für die nächste Stufe der totalen Überwachung. Oder so, zumindest waren diese ganzen Geräte, die da bestellt wurden, eindeutig dafür gedacht, Telefongespräche abzuhören.
Ich kann nur noch dazu sagen, Berlin ist nicht das Bundesland, wo prozentual gesehen am meisten abgehört wird. Es ist noch sozusagen gutes Mittelfeld oder oberes Mittelfeld, aber exemplarisch für die Bundeshauptstadt haben wir uns dann schon diesen Ort und diesen Menschen herausgesucht und gesagt, dafür gibt es einen Gong, einfach weil es gehört sich nicht, die Leute zu belauschen und nicht in der Menge, nicht mit der Systematik. Ich erwarte immer noch von Ermittlungsbehörden, dass sie ermitteln und nicht einfach nur auf dem Schreibtisch sitzen und sich auf Knopfdruck Ergebnisse zusenden lassen.
Eine Sache vielleicht noch dazu, ist, diese Awards sind natürlich alle in der Presse auch bekannt gegeben worden. Und auch bei Herrn Wertebach sind diverse Anrufe von Journalistinnen und Journalisten aufgelaufen. Und einige davon sind mir dann wieder berichtet worden. Es wurde gesagt, der Senator habe herzlich gelacht und meinte, nicht jeden Preis, den man gewinnen würde, hätte man auch verdient. Der Kommentar in der entsprechenden Zeitung war, das Lachen könnte ihm möglicherweise bald vergehen, weil durch diese Veröffentlichung ist der Datenschutzbeauftragte des Landes Berlin darauf aufmerksam geworden, dass IMSI-Catcher angeschafft werden sollen. Und die sind doch so nicht abgesegnet und will entsprechende Ermittlungen einleiten. Insofern haben wir da auch was Offizielles losgetreten.
Über unseren nächsten Preisträger im Bereich Kommunikation berichtet Hans Hübner vom Chaos Computer Club.
Ja, wir haben den Freemailer-Dienst GMX nominiert, und zwar insbesondere sind wir von, von dieser Anzeige ausgegangen, die man ja eigentlich nur als frech bezeichnen kann. So in dieser Form möchte man doch als User vielleicht, haben wir uns gedacht, nicht wahrgenommen werden, also als Seite mit Checkliste und das will der und das will der und das will der. Insofern hat das reingepasst. Dazu hat auch gepasst, dass GMX neben dieser offensiven Vermarktung von personenbezogenen Daten auch mit den Ihnen überlassenen Mailboxen nicht besonders pfleglich umgeht. Also GMX ist ja nun mal einer der großen E-Mail-Dienste in Deutschland. Und da gab es dann so Vorfälle, dass mal irgendwie 118.000 Mailboxen weg waren, weil halt kein Backup da war. Und das ist natürlich so eine Sache, die auch was mit personenbezogenen Daten zu tun hat, weniger jetzt mit Einbruch in die Privatsphäre als mit dem Umgang von mit dem pfleglichen Umgang, den man damit pflegen soll. Angenommen wurde der Preis auch nicht, wie zu erwarten war. Naja, das war GMX.
Wunderbar.
Ich habe das jetzt, ich muss mich entschuldigen, ich habe das stellvertretend gemacht, weil ich mich damit nicht so.
Ja. Ich kann noch dazu sagen, also mit GMX, die werden also wollten eigentlich sogar kommen. Sie haben es ernst genommen. Also
Sie haben sich schon erkundigt, wo der nächste Flughafen ist von Bielefeld aus.
Also, nee, das hat mich schon beeindruckt. Ich hatte schon das Gefühl, dass Sie das, also Sie möchten schon, dass die Leute sich bei Ihnen wohlfühlen. Das habe ich so vermittelt bekommen. Ist ja auch so ein altes Mailbox-System, nicht? Also, ich glaube, es hätte auch jeden anderen Freemailer erwischen können. Sage ich mal einfach so. Ich glaube nicht, dass es einen gibt, den der Preis nicht auf der richtigen Kante erwischt hätte. Und ich fand, die haben sich damit ganz, ganz gut geschlagen ansonsten. So. Jetzt geht es weiter zu Orwell. Ach nee, es passt noch nicht. Ich lege erstmal die auf. So allgemein. Wen auf.
Ja, wir haben uns überlegt, beim ersten Big Brother Award Verleihung in Bielefeld dann auch einen Regionalpreis zu verleihen und haben dazu auch einen wunderbaren Vorschlag bekommen, der uns erstmal etwas erstaunt hatte, weil der so ganz außer der Reihe war. Fanden das dann aber doch sehr einleuchtend, gerade wenn wir über das, was bei Orwell geschildert wird, mal genauer nachdenken. Da geht es nämlich nicht nur darum, dass die Leute beobachtet und ausspioniert werden, sondern sie werden auch den ganzen Tag beschallt mit Morgengymnastik-Aufforderungen, mit National Hate Week Übungen und so weiter. Und insofern gefiel uns dieser Vorschlag sehr gut. Er kam von Sebastian Lisken, der im Fahrgastbeirat der Stadtwerke Bielefeld auch ist. Und zwar hat er die Stadtwerke Bielefeld nominiert für die Zwangsbeschallung in 4 Bussen mit dem Kommerzsender Radio Bielefeld. Damit eine Vereinbarung gemacht haben, Werbezeit dann den Stadtwerken einzuräumen und dafür werden die Fahrgäste in dem Bus mittlerweile halt mit Radio Bielefeld beschallt. Dagegen lässt sich auch nichts machen. Vorher gab es 2 Busse, in denen man sich wie beim ICE selber einklinken konnte, wenn man dann Kopfhörer dabei hatte. Davon sind sie aber mittlerweile abgekommen, weil das wohl nicht so viel angenommen wurde und jetzt müssen es halt alle hören. Die Busfahrer dürfen keinen anderen Sender einstellen, sie dürfen auch nicht abschalten und okay, Fahrgäste dürfen nach vorne gehen und dürfen darum bitten, dass es leiser gemacht wird. Das ist aber auch schon alles. Und wir haben an dieser Stelle für den Big Brother Award plädiert, weil an dieser Stelle ein weiterer Freiraum uns genommen wird, ein gedanklicher und auch ein zeitlicher, wenn wir auf Reisen sind, wenn wir in der Stadt unterwegs sind, sei es zur Uni, möchten wir vielleicht noch was lesen oder uns mit Leuten unterhalten oder einfach nur Ruhe genießen. Und wir möchten nicht die ganze Zeit uns die Ohren zuhalten. In Hamburg gibt es ja schon diese Monitore, auf denen Werbung und immer die nächste Haltestelle angezeigt wird. Da kann ich ja noch weggucken. Aber bei etwas, was auf die Ohren geht, ist man einfach machtlos. Und weil man wirklich nicht die ganze Zeit so fahren möchte. Und deswegen haben wir uns gedacht, während den Anfängen, weil gerade dort jetzt auch im Dezember der Beschluss gefasst werden sollte, ob dieses Programm ausgeweitet wird. Und deswegen haben wir den Stadtwerken diesen Award verliehen. Sie waren natürlich außerordentlich beleidigt und obwohl sie es am nächsten hatten, sind auch sie zur Preisverleihung leider nicht erschienen.
Ja, ja, Stadtwerk. Immer wenn ich anrufe, bedeutet das für Sie Ärger. Das tut mir aber echt leid. Das ist eine arme Firma. Ja, ja, bitte.
Keine Musik hören. Wir dürfen ja eigentlich keine Musik hören und dürfen auch nichts laut machen. Wie verträgt sich das mit den Vorschriften für die Bus- und Straßenbahnfahrer, dass sie da beschallen dürfen?
Oh, keine Ahnung. Ich meine, da widerspricht sich einiges. Man soll ja auch nicht mit Kopfhörern dort laut Musik hören in den Bussen und Straßenbahnen, ne? Und auch sonst keine lärmenden Geräte dabei haben. Aber sobald es eben ein bezahltes Arrangement ist, scheint es da offensichtlich Ausnahmeregelungen zu geben.
Ich weiß nicht, ob das rechtlich so ist, dass in Bussen nicht Radio gehört werden darf. Ich weiß, dass es im Eisenbahnverkehr verboten ist. Das ist klar, also auch als Stellwerksmensch und so darf ich kein Radio hören und kein Fernsehen gucken, aber bei Bussen im Verkehr weiß ich es nicht, aber es wird natürlich auch interessant zu prüfen hier. Danke. Jetzt kommt ein etwas längerer Part zu unserem Hauptpreisträger Payback. Und der macht Spaß. Und Rena wird das jetzt vortragen.
Ja, Payback hat unseren Hauptgewinn gezogen im Bereich Business und Finanzen und überhaupt. Wir haben uns vorher schon ein bisschen mit diesem Bereich beschäftigt, da wir uns selber welche von diesen Karten zugelegt haben. Was wir damit machen, erzähle ich später noch. Dann, als wir dazu aufgerufen hatten, uns Vorschläge für den Big Brother Award zu schicken, hat jemand aus Heidelberg, glaube ich, hat uns der Payback vorgeschlagen und wir haben dann nochmal zurückgefragt, warum genau denn, und haben eine außerordentlich gute Begründung bekommen und haben uns dann einfach weiter mal mit diesem Unternehmen beschäftigt und sind auf viele, viele komische Dinge gestoßen, auf Ungereimtheiten, die in ihrer Masse einfach auf Absicht schließen lassen. Ich lese einfach mal vor, wir haben sie aus 5 Gründen nominiert. Einmal, also ich muss korrekterweise sagen, die Firma, die diesen Award bekommt, heißt Loyalty Partner Gesellschaft für Kundenbindungssysteme MBH in München Flughafen. Loyalty Partner bekommen den Big Brother Award 2000 im Bereich Business und Finanzen. Erstens, für das Erheben, Sammeln und Verarbeiten einer Unmenge persönlicher Daten, die für eine Rabattgewährung nicht nötig sind, aber zum Erstellen von Konsum- und Persönlichkeitsprofilen geeignet sind. Ja, ich sollte vielleicht erwähnen, das ist eine Rabattkarte. Wer am 22. Dezember die große UNICEF-Gala gesehen hat, ist dort höchstwahrscheinlich auch breitest mit Payback-Werbung belegt worden. So schaut eine solche Karte aus. Es gibt diverse Partnerunternehmen von Real über Ufa Kino, Apollo Optik, DEA Tankstellen, AOL, Consors, Online-Broker und Europcar. Also
für die Herren auch noch Parmat, da gibt es Dessous.
So, für die Herren. Zweitens, für das Erschleichen von Einverständniserklärungen ihrer Kundinnen und Kunden zur Sammlung, Verarbeitung und Nutzung und Weitergabe ihrer Daten. Wer das mal nachprüfen will, sollte sich mal auf www.payback.de begeben und mal versuchen, diesen Antrag auszufüllen. Und wird sehen, was dort passiert. Drittens, für Werbeaktionen in Zusammenarbeit mit ihrem Partnerunternehmen, die auf die Spielleidenschaft von Menschen abzielen und den Eindruck vermitteln, dass hier ganz besondere Schnäppchen zu machen wären. Viertens, für das Verschleiern der Firma, die verantwortlich hinter dem Payback-System steht, nämlich eben die Loyalty-Partner-Gesellschaft für Kundenbindungssysteme. Im Impressum im Web fanden wir dagegen einen Payback-Rabattverein e.V., Industriestraße in Stuttgart. Dieser Verein ist in Stuttgart nicht ins Vereinsregister eingetragen, haben wir festgestellt. Wohl aber in München. Das hatten wir nur mal so getippt und haben das dann herausgefunden. Auch aus der schriftlichen Korrespondenz mit den Kunden geht keine korrekte Firmenadresse hervor. Fünftens, für das Verschweigen ihres eigentlichen Geschäftszwecks, nämlich die Gewinnung von personalisierten Kundenprofilen und deren Vermarktung zu Werbe-, Marketing- und Marktforschungszwecken. Während das Rabattmarkenheft nur Auskunft darüber gab, wie viel Geld ich in einem Laden gelassen habe und ich konnte mir dann eben den entsprechenden Rabattanteil, also meine 1-3%, dann halt wieder abholen, werden bei dieser Rabattgewährung eine Unmenge von Daten erhoben bei der Anmeldung und es wird ein unglaublicher Transfer von Einkaufsdaten, von Konsumdaten findet dabei statt. Das grundsätzlich Neue dabei ist, dass es nicht mehr um eine einzelne Kundenkarte geht. Ich bin also nicht nur bei IKEA oder bei Real oder irgendwo einzeln angemeldet und die sehen, was ich dort einkaufe, sondern bei Payback laufen Daten aus allen Bereichen des täglichen Lebens zusammen. Also wenn ich immer darauf achte, mit dieser Payback-Karte auch bezahlen zu können und die Unternehmen entsprechend auswähle, lässt sich mein Tagesablauf hinterher perfekt nachvollziehen. Jetzt zu den einzelnen Punkten. Habe ich weitere Fakten aufgezählt. Bei der Anmeldung, nicht nur im Web, auch schriftlich, wird eine Unmenge von Daten erhoben, die nicht notwendig wären, um Rabatt zu gewähren. Das sind zum Beispiel das Geburtsdatum, die E-Mail-Adresse, Das sind Pflichtfelder. Wenn ich das nicht ausfülle, kann ich mit dem Antrag nicht weitermachen. Die Telefon- und die Mobiltelefonnummer. Der Titel. Es gibt dann noch sogenannte freiwillige Angaben. Da kommt dann noch dazu, ob ich allein lebe oder in Partnerschaft, ob ich verheiratet bin, ja, nein. Anzahl der Kinder, Geburtsdaten der Kinder und monatliches Nettoeinkommen des Haushalts. Wenn ich das auch noch ausfülle, dann darf ich an einem Preisausschreiben teilnehmen und kann, Überraschung, einen Flug nach New York gewinnen mit der Lufthansa. Wir haben es noch nicht erwähnt, Lufthansa ist der Hauptanteilseigner der Loyalty Partner Gesellschaft für Kundenbindungssysteme in München Flughafen. Die Daten, die bei jedem Kauf mit der Payback-Rabattkarte bei den einzelnen Geschäften anfallen, werden an Payback bzw. an ein von Ihnen beauftragtes Unternehmen übertragen, dort bearbeitet und gespeichert. Welche Daten das genau sind, wird in den Teilnahmebedingungen nicht spezifiziert. Wir müssen demnach annehmen, dass es keineswegs nur die Rabattpunkte sind, sondern alle anfallenden Daten. Also Ort, Datum, Uhrzeit, die genaue Auflistung aller Artikel. Und daraus kann man eine Menge schließen. Ist es Shiba Katzenfutter, du darfst Diätmargarine, Cosmopolitan-Magazin oder Kondome, ein Wecker, Puderzucker, Dünger, Draht, Batterien, Blitzbirnchen? Wir sehen daran auch die Zahlungsweise, gegebenenfalls noch die Bankverbindung oder Kreditkarte. Mindestens alles das, was schon bisher auf dem Kassenbon steht. Neu ist, dass mit der Payback-Karte alle diese Daten nun plötzlich einer Person und einem Haushalt zuzuordnen sind. Und dass diese Daten aus völlig unterschiedlichen Quellen, nämlich aus den Partnerunternehmen, bei einer Stelle, nämlich bei Payback, zusammenlaufen. Dass diese Daten zusammengefasst, ausgewertet und weiterverarbeitet werden, lässt sich aus den aktuellen Stellenanzeigen von Loyalty-Partner entnehmen. Dort werden nämlich vor allem Datenbankspezialisten gesucht mit besonderen fundierten Kenntnissen im Umgang mit Data-Mining-Werkzeugen. Es ist völlig unklar, wo die Daten gespeichert werden, wie lange sie aufbewahrt werden, ob sie irgendwann mal vielleicht gelöscht werden, wie sie verarbeitet und an wen sie weitergegeben werden. In den Teilnahmebedingungen lasse ich alles zu. Wenn ich denen zustimme, ist es passiert. Und zwar werden zum Beispiel die Daten dann an alle, dürfen an die Partnerunternehmen weitergegeben werden. Nun ist die Liste der Partnerunternehmen aber quasi nach oben offene Liste. Das heißt, es wäre denkbar, dass Daten, die ich jetzt verursacht habe, möglicherweise in 3 Jahren bei einem anderen Partnerunternehmen landen. Damit euch klar ist, was das bedeutet. Nehmt an, ihr kauft im Real hin und wieder mal eine Stange Zigaretten, weil Freunde von euch rauchen und ihr was zum Anbieten haben wollt. Nehmen wir einfach mal an. In Zukunft ist möglicherweise nicht nur die Almeda-Notfallkarte, sondern vielleicht auch ein Krankenversicherer mit von der Partie. Ihr könnt euch vorstellen, dass ihr euch vielleicht wundert, wenn euer Tarif erhöht wird, euer Beitrag bei der Krankenversicherung, und ihr wisst nicht warum. Es könnte auch sein, dass euch die Versicherung gekündigt wird. Solche Dinge sind einfach denkbar bei den Datentransfers, die dort anfallen. Zweitens, über die Begleiterscheinung ihrer Rabattsammelfreude werden die Kundinnen und Kunden nicht informiert. Die Teilnahmebedingungen sind als Kleingedrucktes nahezu unlesbar. Ich habe es sowohl mit Netscape als auch mit dem Internet Explorer ausprobiert. Die Teilnahmebedingungen lassen sich nur in hellgrau ausdrucken. Es geht nicht, egal bei welcher Farbeinstellung, es geht nicht anders. Alle anderen Texte von Payback sind prima auszudrucken, nur die Teilnahmebedingungen leider nicht. Die Payback-Anmeldung erzwingt die Zustimmung zur Nutzung der Daten zu Werbe- und Marketingzwecken. Das heißt, wenn ich diesen ganzen Antrag durchgegangen bin, werde ich am Ende gefragt, entsprechen Ihre Angaben der Wahrheit? Ich stimme den Teilnahmebedingungen zu. Und ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zu Werbemarktforschungs- und Marketingzwecken verwendet werden. Das alles in einer Frage. Und das akzeptiert ist natürlich, der Radio-Button steht natürlich schon an der richtigen Stelle. Gut, ich gehe auf nicht akzeptiert, denn letzteres möchte ich nicht. Was passiert?
Das Mikrofon geht aus. So. Das geht leider auch nicht. Doch, das geht jetzt. Und deins wahrscheinlich auch.
Hallo?
Nein? Ich gebe aber ungern mein Mikro weg.
So läuft immer noch hier. Gut, ich gehe also auf nicht akzeptiert. Und was passiert? Ich werde gefragt, völlig erschüttert gefragt, wollen Sie den Vorgang wirklich abbrechen? Nein, ich wollte den Antrag nicht abbrechen. Ich wollte nur nicht meine Daten zu Werbemarktforschung zu Marketingzwecken weiterverarbeitet sehen. Gut, mir wurde jetzt in einem späteren Gespräch mit der Firma dann vorgehalten, ja, man kann, wenn man das alles ja gemacht hat, kann man ja später an die Firma einen Brief schreiben und mitteilen, dass man das nicht möchte. Dann würden sie das auch akzeptieren. Mittlerweile werden Payback-Karten von den Partnerunternehmen völlig ungefragt zugestellt. Beispielsweise ist auch die RWE, ein Stromerzeuger, mittlerweile mit im Boot und schickt allen Stromkunden die sogenannte Avanza-Card. Und die bekommen also den Strom dann auch ein bisschen billiger, aber nur eben, wenn sie diese Karte dann tatsächlich mal verwendet haben. Also dafür muss man die dann einmal für einen Einkauf verwenden und sobald die dann einmal beim Real über den Scanner gezogen wird, hat man damit implizit die Teilnahmebedingung anerkannt, auch wenn man die vielleicht noch gar nicht gelesen hat. Zu drittens. Es wird den Kundinnen und Kunden suggeriert, dass sie besondere Schnäppchen machen könnten. Und zwar gibt es bei diesem Angeboten jede Menge Preisausschreiben, an denen man nur teilnehmen kann, wenn man Mitglied ist, also wenn man Teilnehmer von Payback ist. Wenn man sich über AOL bei Payback anmeldet, bekommt man gleich 2000 Punkte extra. Und mit solcher Art Aktionen wird natürlich versucht, das kritische Nachdenken auszuschalten. Es wird den Kundinnen und Kunden suggeriert, dass sie diesen Service nur kriegen würden, weil sie Payback-Kunden sind und nicht, dass es das sowieso geben würde. Zum Beispiel gibt es bei der Dessous-Firma Parmas, die auch dabei ist, den Only for You-Service. Only for you bedeutet, wenn ein Artikel mal nicht in der gewünschten Größe vorhanden ist, dass sie dann für einen in den anderen Filialen herumtelefonieren und versuchen, den dann doch noch zu besorgen. Ich bin überzeugt, dass sie das nicht nur für Payback-Kundinnen machen, sondern dass sie das für alle tun, aber es wird dort als besondere Leistung angepriesen. Ja, dann zu viertens. Für die Kundinnen und Kunden ist nicht ersichtbar, mit welcher Firma sie nun eigentlich gerade da einen Vertrag abschließen. Im Impressum der www-Seiten stand, wie ich schon erzählte, der Payback-Rabattverein e.V. in Stuttgart. Ich bin eine Woche nach der Preisverleihung darauf hingewiesen worden, dass wir das schlecht recherchiert hätten. Da stünde doch was anderes. Ich habe mich für den Hinweis freundlich bedankt. An dieser Stelle ist Payback mittlerweile tätig geworden und haben die Adresse auf die Münchner Adresse geändert. Allerdings haben sie nicht das Änderungsdatum auf der Seite auch aktualisiert. Sie tun also so, als ob das schon seit März dort stehen würde. Nur durch beharrliches Nachforschen ist herauszufinden, dass hinter Payback eben jene Loyalty-Partner steht. Hauptanteilseigner, wie schon erwähnt, ist die Lufthansa. Mittlerweile ist auch die Metro AG mit dabei. Und dann haben wir da noch den Geschäftsführer Alexander Rittweger und ein besonderes Bonbon, der Unternehmensberater Roland Berger höchstpersönlich. Ich weiß nicht, wem von euch der ein Begriff ist, aber der hat zum Beispiel auch sowas wie Gutachten über die Expo geschrieben und der berät auch unseren Kanzler in, ja, so in Fragen des Rabattgesetzes, nehme ich an.
Das fällt gerade, ne? Ich will ein Mikro. Fällt nicht gerade unser Rabattgesetz? Also, eins und eins zusammenziehen, Das haben wir jetzt nicht recherchiert, der Zusammenhang zwischen Payback, Berger, Bundeskanzler und Rabattgesetz. Aber diese Nachtigall ist einfach verdammt groß. Die kann man gar nicht überhören beim Trapsen.
Ja, so viel zu den pikanten Dingen dabei. Dann bei fünftens. Das Verschweigen des eigentlichen Geschäftszwecks. In den Payback-Kundeninformationen geht stets nur um Spaß beim Einkaufen und beim Sparen. Und erst die Tätigkeitsbeschreibung der Loyalty-Partner wird deutlicher. Eine Kernleistung der Firma sei die Unterstützung der Firmenkunden bei ihren Marketingbemühungen, Kundensegmentierung, Mailings, Internetansprache. Die Bitte einer Fachzeitschrift für Datenschutz, mal Stellung zu nehmen zu dem Thema, blieb unbeantwortet. Ja, wir stellen damit fest, dass weder Transparenz noch Achtung der Privatheit der Kunden ein Anliegen von Payback ist. Payback wünscht ganz offensichtlich Kunden, die nicht dumm zurückfragen, sondern brav und regelmäßig ihre Daten abliefern und wer das nicht will, bekommt keinen Rabatt bei seinem täglichen Einkauf. Der Ausblick ist noch weit erschreckender. Also Payback peilt 12 Millionen Kunden an, 6 haben sie mittlerweile. Payback hat mittlerweile eine Partnerschaft mit VisaCard abgeschlossen. Wir sehen, da freut sich schon jemand auf die Rabatte, die er in Zukunft auf seine Kreditkartenumsätze bekommt. Worauf das hinausläuft, ist klar. Den Deutschen soll endlich abgewöhnt werden, mit Cash zu bezahlen, sondern mit Kreditkarte. Und damit sich das lohnt, bekommt man da so ein paar Pünktchen. Und dann ist endlich dieses, können endlich die richtigen Profile erstellt werden, denn die sperren sich ja bisher noch dagegen. Aber das wird dann schon alles so in Ordnung kommen. Also das sind so die spannenden Dinge, die uns im nächsten Jahr mit Payback und VisaCard erwarten. Also es gibt zwischen... Stell die Frage nochmal, dann hören es alle.
Ja, meine Frage ist, welche monetären Vorteile hat der Inhaber einer solchen Payback-Karte? Bekommt er nun wirklich Cash zurück oder das Produkt gleich beim Kauf billiger? Oder in welcher Form schlägt sich das für ihn nieder? Das ist mir nicht klar geworden.
Also, es gibt nach derzeit gültigem Rabattgesetz darf man bis zu 3% Rabatt gewähren. Und je nachdem, die Partnerunternehmen können frei bestimmen, wie viel Rabatt sie einem geben. Die geben auch unterschiedliche Rabatte für unterschiedliche Produkte. Also, wenn ich beim Real jetzt für, 100 Mark einkaufe, dann wird mir vielleicht eine Mark dann gut geschrieben. Und das geht auf mein Punktekonto, das wird von Payback verwaltet. Und sobald ich, jetzt muss ich überlegen, 1500 Punkte, irgendwie sowas. Also wenn ich etwa den Gegenwert von 30 Mark, also die Punkte werden immer in Cent schon, also euro-kompatibel abgerechnet, wenn ich dann einen bestimmten Betrag erreicht habe, dann kann ich mir das auf mein Konto überweisen lassen. Sobald ich das tue, haben Sie natürlich auch meine Bankverbindung. Mittlerweile gibt es aber auch noch einen hübschen farbigen Katalog mit Prämien, weil viele Leute mögen dann doch lieber so eine Orangensaftpresse oder eine Kaffeemaschine oder ähnliche Dinge. Also es gibt Rabatte und im Moment jubeln ja auch alle wegen der Abschaffung des Rabattgesetzes, weil das ja so veraltet ist. Wer aber wirklich mal nachrechnet, wenn viele Leute diesen Rabatt in Anspruch nehmen, ist einfach klar, dass dieser Rabatt draufgeschlagen wird. In Konsequenz bedeutet das, Privatsphäre wird für uns alle teurer. Alle, die so einen Scheiß nicht mitmachen wollen, mit Preisausschreiben, mit Hirnschnäppchen und da gucken und Preis vergleichen und dort rumdaddeln und da, um dann noch darüber anzumelden und so weiter, werden auf lange Sicht gesehen draufzahlen. Wir werden deutlich höhere Preise zahlen müssen. Was Payback abstreitet, sie meinen, der Umsatz würde einfach steigen durch diese tollen Aktionen und damit würden die Gewinne für die Unternehmen ja schon hoch genug sein, die bräuchten die Preise nicht erhöhen, aber wer es mal durchrechnet, sieht, dass es für uns alle teurer wird, weil in Zukunft an jedem Umsatz nicht nur Hersteller und die verschiedenen Leute auf dem Handelsweg profitieren, sondern zusätzlich bekommt Payback davon Geld und VisaCard. Bam, 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 bam. Wir hätten immer noch gerne da ein weiteres Mikro angeschlossen.
Also da ist eine Meldung und bitte sprechen Sie jetzt.
Okay. Du hattest gerade gemeint, dass das Rabattgesetz gelten würde. Das Rabattgesetz ist aber doch abgeschafft worden. Also von daher wird es ja auch für die ganzen DAOs interessanter werden, diese Payback-Card da zu verwenden. Weil ja diese Rahmen oder diese Spannen, in denen da Rabatt gegeben werden kann, entsprechend erhöht werden können.
Natürlich, die Spannen werden höher, es wird alles überhaupt viel spannender werden. Alle denken, dass sie die Schlauen sind, weil sie ja besser verhandeln können und könnten ein Schnäppchen rausschlagen. Und in Zukunft kann man dann im Laden nicht nur um Preisnachlass falschen, sondern vielleicht auch um Payback-Punkte. Ist es das, mit was wir uns beschäftigen wollen?
Morgen, kriege ich mal ein Mikro. Morgen Brötchen bitte, macht 48 Pfennig. Nö, 42 bitte. 42 Pfennig. Wunderbar.
Also eine tolle Aktion wäre das mal so nachmittags so am Freitag, so gegen 16 Uhr im Real mit einer langen Schlange hinter sich, möglichst viele Sachen in den Einkaufswagen richtig vollpacken und dann so 248 Mark 50, 150? Wie? Naja, und dann kann man versuchen, ein bisschen zu handeln, dann wird die Frau telefonieren müssen und man kann dann sagen, ja, wenn Sie nicht wollen, also ne, wir dürfen doch jetzt, ne, und so, dann trete ich vom Kaufvertrag zurück und dann müssen Sie das jetzt alles wegräumen. Sie können sich vorstellen, was die Leute in der Schlange dahinter alle meinen und
Entschuldigung?
Man kann es in einer fremden Stadt machen, ne?
Was mich sehr interessieren würde, wäre da die Meinung von dem Schweizer einerseits und ob es da irgendwelche Koordinationen vielleicht mit niederländischen Leuten gibt. Weil gerade in der Schweiz gibt es die Cumulus und die Supercard, die ist, glaube ich, schon sehr verbreitet. Und auch in den Niederlanden ist die ganze Geschichte mit den Rabattmarken, also Albert Heijn und sowas haben die auch alle eingeführt. Das würde mich einfach sehr interessieren, ob es da auch eine Bewegung dagegen gibt.
Ich kann vielleicht kurz noch erwähnen, dass Payback sich jetzt auch nach Österreich begibt. Also ab Herbst sind die schon auch in Österreich.
Okay, und in der Schweiz eben, da gibt es diese zwei Karten, also die Cumulus-Karte von der Migros, das ist ziemlich der größte Retailer in der Schweiz, und dann die Coop dicht dahinter mit der Supercard. Da werden auch also bei jedem Einkauf am Ende an der Kasse muss die Dame an der Kasse, die muss dann fragen, haben Sie eine Cumulus-Karte? Natürlich sagt jeder ja, weil eben das gibt da so toll Rabatt. Die werden drüber gezogen und da wird der ganze Einkauf drauf gespeichert. Also die wissen dann immer jeweils, was wer in welchem Umfang kauft. Bewegung dagegen gibt es in diesem Sinne nicht. Eben, das wird in der Breite akzeptiert. Das ist Rabatt. Und die Migros, also die Cumulus-Karte, war unter den ersten drei bei den Business Awards, also bei den Nominationen dabei. Aber effektiv etwas dagegen gemacht wird nicht. Also das ist, wie gesagt, legitim und akzeptiert.
Ja, ich wüsste ganz gerne, ob dieses Mitschneiden von meinen persönlichen Daten wirklich nur dann stattfindet, wenn ich mich bei so einem Betreiber anmelde oder auch schon bei der normalen EC-Karte oder bei der Geldkarte. Wie ist das da?
Was die Kreditkartenunternehmen sammeln, ist doch klar. Also ich meine, die bekommen ja auch mit, welche Dinge wann, wo, wie gekauft wurden. Bloß die haben im Moment noch nicht so viele Daten. Und allerdings hat seinerzeit vor einigen Jahren schon American Express in einer Wirtschaftszeitung verkündet, dass sie ihr Hauptbusiness mittlerweile nicht mehr in der Kreditgewährung sehen, sondern im Sammeln von qualifizierten Personendaten und dass das ihr Business der Zukunft ist. Die sind da ganz offen mit. Die Leute von Payback sind da immer noch etwas verschämt und sagen, also wir sind zu einem Gespräch eingeladen worden, sollte ich vielleicht noch kurz anmerken, nach Köln-Deutz zur Lufthansa-Hauptverwaltung und wo sie uns dann zu Pferd erzählen wollten, dass das alles gar nicht so schlimm ist und dass sie ja noch gar nicht alles tun, was sie eigentlich dürften und dass sie erst recht nicht alles tun, was ihre Partnerunternehmen gerne hätten, dass sie tun. Zum Beispiel behaupten sie zurzeit noch keine Artikeldaten zu übertragen, haben aber unumwunden zugegeben, dass das natürlich im System so angelegt ist und dass sie das zu gegebener Zeit auch gerne machen würden. Die ganzen Einwände, die sie gegen unsere Vorhaltung hatten, waren eigentlich eher kleinkariert. Also Geburtsdatum brauchen wir, weil ja drei Peter Müllers in einem Wohnblock wohnen könnten oder so. Und dann könnte man dem ja nicht die richtige Payback-Karte zuschicken und so. Also ich habe insgesamt wenig Überzeugendes von den Herren gehört, die sich noch nicht mal ganz einig waren, wer jetzt eigentlich der Datenschutzbeauftragte dafür ist. Und ich habe Ihnen gesagt, dass wir die Sache weiter gut beobachten werden. Sie sehen, ich habe diesen Ordner hier ausschließlich über Payback angelegt und da ist noch Platz drin.
Ich habe noch zwei Anmerkungen hier drüben. Einmal zu Visa. Ich meine, die machen ja ganz offen Werbung mit ihrem Umgang mit Daten, mit dem tollen Sportschuh, der einem nach Hause führt, wenn man sich beim Joggen irgendwo in der Großstadt verläuft. Als kleiner Punkt ist man da drauf, GPS, und der führt dann auch nach Hause, also wissen sie auch, wo man wohnt. Und zum anderen auch dasselbe, was hier noch gemeint wurde, was jetzt auch in der Schweiz eingeführt wird, in Amerika gibt es seit Jahren, die Jules Preferred Card, mein Rabatt für den Supermarkt meiner Wahl.
Da war noch eine Meldung. Ich habe vor kurzem gehört, dass es fürs Internet sowas ähnliches wie die Payback-Card gibt, das heißt dann E-Bucks. Also ich habe mich da noch nicht näher drüber schlau gemacht, aber ich glaube, da würde es irgendwie auch mal eine Beobachtung, würde das wert sein.
Ja. Also an ganz, ganz vielen Stellen werden solche Sachen angestrebt, angeregt, Webmiles. Lufthansa hat zum Beispiel das Problem, dass sie zwei Rabattsysteme haben, Miles and More und Payback, und eigentlich da ein Problem haben, deshalb nur noch ganz wenig über 50% Beteiligung haben, weil sie die im Moment noch gar nicht haben dürften. Also da ist natürlich ganz viel. Alle wollen Daten haben,
alle haben mal gehört, Wissen sei Macht, und jetzt muss man halt aufpassen, nicht alle denken, dass es nichts macht.
Es gibt selbstverständlich mehrere solche Systeme. Es gibt auch im Web mehrere. Es gibt welche, die zum Beispiel auch Punkte für das Schreiben von Nachrichten geben, also für bei duyu.de und schau.de, diese Meinungsforen für Verbraucherinnen und Verbraucher. Und es gibt etwa 6 oder 7 Rabattsysteme, und das Einzelheiten darüber findet sich, ich glaube, es heißt www.rabattsysteme.de. Da ist ein ganz guter Überblick, wer sich dafür weiter interessiert.
Wir müssen jetzt tatsächlich vorwärts schreiten, weil ich habe im Moment nichts zu sagen und deshalb kann es auch vorwärts gehen. Ich denke, wir können jetzt mit Payback aufhören. Da leuchtet noch eine Hand, da links mit dem Pestraum. Ach genau, das musst du natürlich erzählen, Ren.
Ja, diese Idee war eigentlich als erstes da. Wir waren darüber am Nachdenken, wie wir unseren armen kleinen Verein gemeinnützig und mit viel Arbeit in Selbstausbeutung und so am Leben erhalten, wie wir dem denn zu weiteren Einnahmequellen verhelfen könnten. Und einer unserer Fürbots kam auf die geniale Idee, Payback-Karten. Wir bestellen diverse Payback-Karten und verteilen die unter die Leute, die uns gut leiden können, und die gehen dann damit einkaufen. Und jeden Dienstag, wir treffen uns jeden Dienstag in einem Café, tauschen wir diese Karten dann im Ringtausch. Und wenn die Karte voll ist, dann darf das Geld auf das Fürbot-Vereinskonto überwiesen werden von Payback. Das ist doch, also die Profile dürften relativ unbrauchbar sein, Katzenfutter aus Paderborn und... Beachte dazu, es dürfen sich eigentlich nur natürliche Personen dort anmelden, weshalb wir angeschrieben werden als Frau Fürbot Ev.
Ev ist ein wunderschöner Vorname. Ev ist der Nachname. Ich habe das nie rausgefunden. Formblätter und ich, das sind zwei verschiedene Dinge. Ja, wenn man kein...
Inwieweit wird das Ganze eigentlich durch die bestehenden Datenschutzgesetze tangiert? Ich meine, es sind ja doch eine ganze Menge von Daten und sind alle persönlich zuortbar und finanzielle Situation und so weiter. Gibt es da nicht irgendwelche Regelungen? Ich meine, ich gebe nur zu, ich kenne das Gesetz noch nicht auswendig in dem Punkt. Ne? Einfach mal fragen.
Also das Problem ist, dass Payback ja nicht sagt, was sie wohin weiterleiten und wie verarbeiten und wann wieder löschen und so weiter. Die geben einfach keine Auskunft, und das ist schon mal nicht in Ordnung. Sie müssten den Leuten auch die Möglichkeit geben, zum Beispiel der Speicherung und Verarbeitung ihrer Daten nicht zuzustimmen und trotzdem an dem System teilzunehmen. Tatsächlich ist gerade in München vor dem Landgericht ein Prozess gelaufen, der genau die beiden Punkte, die wir in Ihrem Antrag moniert haben, also in dem Antrag, den man im Internet auf Teilnahme stellen kann, die sind dort vom Landgericht verhandelt worden. Und zwar hat der Verbraucherschutzverein Berlin dort gegen Payback-Rabattverein geklagt und hat wohl auch Recht bekommen, und die haben sich jetzt geeinigt, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen geändert werden müssen. Und wenn ich mich recht entsinne, haben Sie eine Aufbrauchfrist für die Formulare bis 31.12. Wir können mal gucken, ob sich danach was geändert hat. Ja, natürlich, auch die Webformulare.
Es gibt keine Welt neben der Realität, außer die eine Realität, dass die Zeit knapp wird. Und deshalb ist es auch so, wir freuen uns, wir hatten doch einen Preisträger, der tatsächlich gekommen ist und sich seinen Preis abgeholt hat. Genaueres dazu erzählt uns jetzt Hans Hübner vom Chaos Computer Club. Der wird das jetzt vortragen. So, damit wenn ich schon Namensfolie bastle, will ich die auch einmal auflegen. Genau. Und hier ein Bild von unserem Preisträger, der es abgeholt hat. Das war ein netter, flauschiger Pinguin mit einer Feder im Arm. Lieber Hans.
Ja, also wir sind ausgegangen, wir haben uns mal so ein bisschen angeguckt, wo im Internet, was ja momentan sehr modern ist, wo also im Internet personenbezogene Daten verarbeitet werden, und sind darauf gekommen, dass es halt personenbezogene Daten auch in Webservern gibt. Und zwar jeder, der irgendwelche Webserver benutzt, hinterlässt auf diesem Webserver ja Informationen, nämlich welche Seiten er aufruft, wann er welche Seiten aufruft und so weiter. Und jetzt haben sich findige Leute das mal überlegt, dass man das ja benutzen könnte, um rauszufinden, welche Seiten denn nun sehr beliebt sind und welche nicht, und wo sich der Server länger aufhält und wo nicht, und dass man dafür Tools schreiben kann, die auf Basis von Logfiles dann sehr genau das Verhalten eines Einzelnen auf dem Webserver nachvollziehbar machen. Wir finden, dass das eigentlich nicht so richtig angemessen ist, denn es ist schon, also man fragt sich schon, wofür solche Daten erhoben werden müssen, und gegebenenfalls ist das auch nicht unbedingt, sagen wir mal, der Privatsphäre förderlich, wenn jemand in den Kleinanzeigen irgendeiner Zeitung rumsucht und da bestimmte sexuelle Vorlieben hat oder bestimmte Angebote, Warenangebote sehen möchte und hinterher dann der Webserverbetreiber relativ einfach diese Informationen einer Einzelperson zuordnen kann. Insofern halten wir das generelle Loggen in Webservern für zumindest überprüfungswürdig und haben uns dann mal überlegt, wie man das in der Öffentlichkeit und im Rahmen dieses Preises würdigen kann. Und naja, wir haben dann halt mal so die Webserver-Statistiken angeguckt und geguckt, welches der beliebteste Webserver ist. Und wie ihr sicher alle wisst, ist das der Apache-Webserver, weil der naja, sehr gut konfigurierbar ist und auch nicht so teuer ist. Und dementsprechend haben wir uns dazu entschlossen, diesen Webserver zu bedenken mit dem Preis, auch auf die Gefahr hin, dass das Kopfschütteln und Unverständnis hervorruft, wie man denn dieses tolle Free-Software-Projekt so niedermachen kann. Aber es ist eben so, dass tatsächlich in der Standardkonfiguration vom Apache alles Mögliche mitgeloggt wird. Und es ist nicht nur so, dass alles Mögliche mitgeloggt wird, so per Default, wenn man das installiert, sondern dass auch diese Referrer-Logs schon da vorgesehen sind. Ja, wenn du viel loggen möchtest, dann schalt doch noch Referrer-Logs an. Referrer-Logs sind Logs, wo man auf dem Webserver sehen kann, von wo der Surfer auf eine Seite auf diesem Webserver gekommen ist. Das sind Informationen, die findet das Marketing immer ungeheuer interessant, aber genau genommen sind das natürlich dann Informationen, die auf nicht jeden beliebigen Webserver dieser Welt gehören. Also haben wir Apache prämiert, das Apache-Konsortium stellvertretend, und Tux, naja, weil es halt irgendwie ins Bild passt und das der allgemeinen Euphorie liegt. Denn die Frage ist, das Ganze ist verbunden natürlich auch mit der Bitte, um darüber nachzudenken und zu diskutieren, inwieweit man loggen muss oder nicht muss, inwieweit man sich als Produzent oder als Einsetzer von freier Software, die prinzipiell erstmal eine gute Sache ist, dieser Verantwortlichkeit entziehen kann dafür, wie man das Ganze denn einsetzt. Und ich kann einfach aus Erfahrung berichten, dass die meisten Installationen von Apache umgehackte Default-Installationen sind mit Logging voll an. Und so wird es dann sein, dass auf ganz vielen Platten dieser Welt ganz viele, genau genommen personenbezogene Daten, Informationen hinterlegt sind, auf irgendwelchen Backups landen, völlig außer Kontrolle dessen sind, der mal diese Daten erzeugt hat. Und das ist kritikwürdig. Unsere Forderung an das Apache-Konsortium wäre natürlich die Änderung der Defaults. Eine Reaktion haben wir darauf nicht bekommen. Aber es ist ja auch an, sag ich mal, den Leuten, die das verstehen, was wir da gemacht und wen wir prämiert haben, eben ihre Praxis entsprechend zu überprüfen. Das dazu.
Die erste Meldung war dort die Dame im gelben T-Shirt. Wo ist ein Mikro? Werft mit A, hat sie. Wunderbar.
Hab schon. Die Bewertung für den Apache halte ich von daher fehlerhaft, weil die meisten Surferdaten eben nicht einer Person zugeordnet werden können, sondern maximal einem Einwahlrechner. Ich weiß jemanden, der solche Daten, solche Logs benutzt. Ich weiß auch, wie er sie benutzt. Die Auswertung, von welchen Seiten ein Benutzer wohin kommt, hilft ihm sehr dabei, die Seiten zu optimieren, anzupassen. Und zwar, das hat mit den Leuten, die die Seiten besuchen, überhaupt nichts zu tun. Die meisten kommen über Einwahlrechner bei T-Online, bei AOL, was weiß ich wo. Und der interessiert sich da überhaupt nicht dafür, wer das ist. Der kann sich auch dafür nicht interessieren, weil das kann man gar nicht rauskriegen, ohne dass man bei T-Online direkt auf den Server schnüffeln, und die geben ihre Daten ja auch nicht raus. Also da würde ich nochmal drüber nachdenken. Die Daten können nicht oder im ganzen großen Ganzen nicht Personen zugeordnet werden.
Also das ist zwar prinzipiell natürlich richtig, dass der Serverbetreiber nicht unbedingt von einer IP-Adresse auf eine bestimmte Person kommt. Da gebe ich dir völlig recht. Die Frage ist, wie die Bedarfsträger,
also Bedarfsträger, beispielsweise Ermittlungsbehörden oder Leute, die sich sonst wie für andere Personen interessieren, tatsächlich nicht in der Lage sind, an diese Informationen ranzukommen. Und da muss ich doch sagen, dass das ein bisschen einseitig ist, zu sagen, naja, die IP-Adresse sagt mir nichts und deswegen braucht mich das auch nicht zu interessieren. Und wenn die Polizei kommt und findet halt hier 2 Jahre alte Logfiles, dann muss ich denen die halt geben. Die Frage ist, möchte man das eigentlich wirklich machen? Die zweite Sache ist, natürlich möchte man, wenn man einen Dienst anbietet im Internet, möchte man diesen Dienst gut machen. Das ist richtig. Das ist, finde ich, richtig, dass irgendjemand den Wunsch hat. Aber die Frage ist, ob das dann zur Erhebung beliebiger Daten berechtigt oder ob nicht die Gewinnung der Informationen, die man braucht, auf anderem Wege der richtige Weg wäre, solche Sachen zu machen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, aber es gibt halt nur die Logfiles und deswegen müssen wir die Logfiles verarbeiten. Aber das ist ein Problem. Es ist tatsächlich ein datenschutzrechtliches Problem und dem kann man sich nicht dadurch entziehen, dass man sagt, ich meine es doch gar nicht böse und ich brauche das aber nur für meine Auswertung.
Na? Das sagen ja die Leute bei Lufthansa auch. Also bei... Hallo? 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 Alle Hebel hoch.
Hallo? Jetzt? Ja, jetzt. Also bei Payback sagten die mir das auch. Die Daten werden ja anonymisiert. Wobei anonymisiert bedeutet, es wird halt der Teilnehmernummer zugewiesen. Das ist jetzt mal meine Interpretation, weil das dann schon für sie ausreicht zur Anonymisierung. Und sie sagen natürlich auch, sie sammeln diese Daten, um das Angebot besser auf die Kundinnen und Kunden abzustimmen. Also, dass wenn man sieht, dass eine Familie von der und der Größe halt nicht die Großpackung Nudeln kauft, und das sind genügend viele, dann werden sie halt darüber nachdenken, dass die Nudelpackungsgrößen dann eben entsprechend geändert werden. Und sie haben überhaupt keine bösen Sachen damit vor. Also, dass man selber diese Daten irgendwie gut brauchen kann, ist gar keine Frage. Bloß die Rückwirkung, die gesellschaftlichen Rückwirkungen dabei zu bedenken, ist, glaube ich, das, worüber wir nachdenken sollten. Und Hans hatte seinerzeit auch gerügt, dass in der Anleitung dieses Problem mit den Logfiles lediglich technisch behandelt wird. Da fällt kein Wort darüber, was an sonstigen Konsequenzen mit diesem ausgiebigen Speichern halt verbunden ist.
Ich habe hier noch ein Update zu Holland. Hallo, hier oben. Ganz oben rechts von euch aus. Weil da vorhin aufgetaucht ist, wie das denn in den Niederlanden läuft mit den Payback-Karten. In Niederlanden ist es sehr verbreitet, dass einzelne Supermarktketten, ähnlich wie in der Schweiz, solche Karten haben. Albert Heijn wurde ja auch genannt. In Belgien haben das auch viele Supermarktketten, GB, Delhaize. Auf der Payback-Roadmap stehen die Niederlande und Belgien, glaube ich, auch ganz oben mit an. Aber es gibt in Niederlanden eine ziemlich interessante neue Entwicklung bezüglich solcher Karten in Diskotheken und Nachtclubs und sowas. Und zwar schließen sich in Niederlanden die Diskothekenbetreiber zunehmend zusammen zu Konsortien, die solche Karten einführen, wo man dann mit dem Eintrittspreis das Freigetränk gleich draufgebucht kriegt, wenn man in die Disco geht. Aber darauf wird auch festgehalten, wenn man rausgeschmissen wird, wenn man Hausverbot hat. Das kann dazu führen, dass wenn man in einer Disco rausfliegt, in gar keine Disco mehr in den Niederlanden kommt, die in diesem Verbund mit drin ist. Die Daten werden auch weitergegeben, Wohnort, Adresse, E-Mail-Adresse und so weiter. Und das ist was, wo ich denke, dass es in Zukunft in Deutschland auch noch auf uns zukommen wird, dass sich Clubbetreiber und Disco-Besitzer zusammenschließen, um bestimmte Gruppen von irgendwie Kunden nicht mehr reinzulassen. Es ist ja heute auch schon so, dass oft nach Hautfarbe an Diskos aussortiert wird. Du kommst rein, du kommst nicht rein. Mädchen ab 18, Jungs erst ab 25. Sonst irgendwie solche Sachen. Und das tun die in Holland mit diesen Karten gerade richtig perfektionieren und voll digital durchorganisieren. So viel dazu.
Wir haben noch ein paar ganz wenige Minuten. Drängender des Die letzte drängende Frage wird zugelassen. Aber nur, weil du so ein schönes gelbes Ding hast. Da fehlt nur das Pesthörnchen drauf. Nein, die funktionieren hier nicht, die Mikros.
Okay.
Doch, sprich rein, ja.
Eine Frage an den Robert. Im Sicherheitspolizeigesetz ist das Bundesgesetz in Österreich...
Jetzt funktioniert es. Im Sicherheitspolizeigesetz und Militärbefugnisgesetz in Österreich ist ein Rechtsschutzbeauftragter irgendwo definiert. Gibt es von dem einen Tätigkeitsbericht? Was tut der Mensch?
Hallo? Es gibt, glaube ich, fürs
also ich glaube, den gibt es ja noch nicht allzu lang. Und da gibt es, glaube ich, einen Tätigkeitsbericht, der ist eingesetzt worden, wie das Gesetz geändert worden ist und eben der große und kleine Lauschangriff zugelassen wurde. Und der hat in dem Bericht, was ich weiß, steht da nicht viel drin in dem Bericht, außer dass die 4 oder 5 Lauschangriffe, die es da gab, ja, rechtens waren und eh alles in Ordnung war. Meine Sicht der Dinge ist, dass der halt auch irgendwie ein bisschen ein Feigenblatt ist, ja. Und den gibt's halt und der darf halt seine Meinung sagen. Er sagt meistens halt dann, dass eh alles eh so ganz passabel ist, weil ich meine, wenn er sagt, dass es urschlimm ist, dann ja, weiß ich nicht, was dann passiert, weil er hat halt beratende Funktion, ja. Und er kann höchstens auf die Richter einwirken, dass sie den Lauschangriffen nicht mehr zustimmen, aber mehr kann er auch nicht tun.
Ja, es gibt viel zu tun.
Ich hätte noch eine Frage, eine kurze.
Ja, ja, gut, wenn sie kurz ist.
Also gibt es Informationen darüber, wie jetzt die Entwicklung ist mit den Chipkarten an den Hochschulen, weil dieses Zentrum für Hochschulentwicklung als privates Institut, Teil der Bertelsmann Stiftung, das ja forciert jetzt halt, dass die Chipkarten für Studierende eingeführt wird. Und gibt es da auch eine Zusammenarbeit von euch, also mit denen, die dagegen anarbeiten?
Weiß ich nicht. Manchmal ja, aber ich blick das nicht immer, aber mit wem ich gerade alles zusammenarbeite. Also in Bielefeld ist jemand, also mehrere Leute aus unserer Gruppe in diesen Gremien drin und wird mit überlegt und rumgedacht, aber wir können natürlich auch nicht alles machen. Wir sind nicht die Leute, die die Welt retten können, sondern also nicht alleine. Wir könnten da ein paar Leute noch bei gebrauchen und es freut mich schon, dass die Tendenz eher mehr Leute, die in diesen Saal kamen, als mehr, die gehen, während dieser 2 Stunden nun hier zu sehen war. Und ich kann nun sagen, an der Stelle können wir, ist das Mikro jetzt ganz aus, scheiße. Ich kriege jedes Mikro leer. Ja, gut, ich kann mich auch hinstellen.
So.
Nein, es ist halt, ja. Es ist schon so, wir haben halt einen kleinen Punkt gefunden, an dem wir wieder ein bisschen rumbasteln können, um Datenschutzbewusstsein wieder ein bisschen anzustoßen. Also auf unserem kleinen 8. Lorbeerblatt, also uns jetzt hier in Bielefeld, mit dieser wunderbaren Möglichkeit, sich mit anderen Ländern zu vernetzen und im Gleichklang zu arbeiten. Also in der schon so jeder, wie es in seinem Lande halt geht, aber schon auch zu sehen, dass sich es ausbreitet. Und wir haben etwas gesehen, wir haben eine unglaubliche Wirkung. Also Eckhard Wertebach ist sicherlich nicht der Einzige, der Probleme hat. Ich glaube, dass die Firma Payback auch nicht so glücklich ist darüber, dass wir sie da auch reinziehen. Wir haben hier zum Beispiel eine Pressemappe, wir können sie da mal hinlegen, kann man durchblättern. Wir haben also alle Medien, in denen man schon immer mal gerne drin stehen wollte, haben wir eigentlich erreicht. Gut, ist schon auffallend, dass im Spiegel nur so was Kleines steht und dann nur der eher uninteressante Wertebach und was haben Sie noch erwähnt, das Ausländerzentralregister abgefeiert. Den Rest haben Sie mal weggelassen. Lufthansa ist schon bekannt dafür, dass sie manchmal Anzeigen nicht schalten. Nicht? Also, das ist jetzt sehr böse, was ich gesagt habe, aber ich finde es komisch, dass gerade der Spiegel das einzige größere Zeitung ist, die das relativ klein abgehandelt hat. Denn wohingegen Fokus, also die Zeitung, die Intellektueller ja eigentlich nicht öffentlich lesen, das schon sehr breit ausgeweitet hat und bedauert haben, dass sie erst so spät es mitbekommen haben, weil sie gerne mehr darüber gebracht hätten. Und wir hatten also auch dann Le Monde aus Frankreich, die sich dann auch sehr bemüht haben, dass also den Leuten, die es in Frankreich dann auch veranstaltet haben, in Frankreich wurde jetzt auch ein Award schon verliehen, nicht? Ja, genau. Die haben das auch gemacht, die haben da also auch versucht, es dort anzustoßen, sind auch nach Deutschland gekommen, hatten glaube ich auch in Zürich jemanden, der auch geschrieben hat. Also da ist schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und das gilt es natürlich auch weiterhin kontinuierlich zu beackern. Es gibt da wie immer Webseiten, unsere in Deutschland, Big Brother Awards, alles zusammengeschrieben.de. Das gleiche gibt es mit AT und mit einem CH am Ende. Es gibt es auch mit einem Org am Ende und wir hoffen, dass da irgendwann auch mal was Gescheites draufsteht. Manchmal ist das vernetzte Arbeiten doch nicht so einfach, aber das wissen auch alle. Und wir sind natürlich bombastisch darauf angewiesen, dass uns Leute helfen. Also zum Beispiel Sachen auch zutragen. Weil ich denke mal, gerade hier sitzen Leute, die Brotjobs haben und die wissen, wie man uns Sachen mitteilt, die nicht unbedingt rückverfolgbar sind, wie sie uns erreicht haben, was wir aber